Religion is religion only when it unites. Religion is no more religion when it divides.
Nika Tungalika, unity in diversity.
Whatever we once were, we are no longer a Christian nation. We are also a Jewish nation, and a Muslim nation, and a Buddhist nation, and a Hindu nation, and a nation of non-believers.
Ja, es wurde schon gesagt, schnell vergeht die Zeit, 6 Tage. Und sie vergingen wie im Flug für mich. Ich weiß nicht, wie Sie es empfunden haben. Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht heute Abend. Was wollen Sie zuerst hören? Die gute? Die schlechte. Gut. Fangen wir mit der schlechten an. Es ist heute der letzte Vortrag. Ja. Die gute Nachricht ist, ich wurde heute angesprochen und wir haben nochmal darüber geredet. Und es hat sich so ergeben, heute an diesem letzten Tag, dass das Bedürfnis war, doch diese Thematik nochmal nachzusprechen. Wir haben ja immer viel Stoff gehabt und wenig Zeit, so eigentlich mal auch Fragen anzusprechen, die uns bewegen. Und deswegen haben sich die Veranstalter entschieden und mit mir abgesprochen, dass wir nochmal ein Nachgespräch haben werden zu dieser Thematik, für diejenigen, die interessiert sind. Die gute Nachricht ist also, wir werden am kommenden Mittwoch um 19 Uhr, soweit ich weiß, im Tutzinger Hof, hier unten in dem Hotel irgendwo, haben wir extra einen Raum kurzfristig, gerade heute, vor einigen Minuten, reservieren lassen, weil diese Nachfrage da war und weil wir glauben, dass doch einige Fragen offen sind. Also, Sie kriegen zum Schluss nochmal die Information. Bitte vormerken, wer Interesse hat an einem Austausch, an einer Reflexion über dieses Thema. Ich werde einige Gedanken vorbereiten, aber ich möchte auch Raum geben, dass wir etwas darüber reflektieren können, über diese Thematik. Wenn dieses Bedürfnis bei Ihnen besteht, sind Sie herzlich eingeladen. Es wird ein offener Gedankenaustausch sein und ich denke, das ist heute nötig, damit ich nicht nur zu Ihnen spreche, sondern Sie auch mal vielleicht die eine oder andere Frage oder den einen oder anderen Gedanken äußern können. Nun, bei Themen ist es so, dass meistens immer das Beste zum Schluss kommt. Ja oder nein? Ist doch so. Nun, heute werden wir ein Thema haben, das tief verwurzelt ist im Weltethos, aber das einen Punkt ansprechen wird und den Inhalt einer Kernbotschaft, die eigentlich, muss ich zugeben, selbst von Christen heute nicht wirklich verstanden wird. Es hat mich Jahre gekostet, Dinge zu verstehen, die ich versuche heute mitzuteilen. Ich möchte Sie bitten, dass Sie wie jeden Abend mitdenken und dass Sie den Ratschlag von Paulus beherzigen, alles zu prüfen und das Gute zu behalten. Nur die Frage ist, an was prüft man? Und ich denke, hier sollten wir den Mut haben, einen Schritt über das hinauszugehen, was wir normalerweise als Prüfsteine nehmen. Und der letzte Prüfstein, den wir normalerweise verwenden, ist unser Verstand. Und das ist leider ein Problem. Denn so intelligent wir sein mögen, unser Verstand, und ich denke, das haben wir auch schon angesprochen, ist nicht der Maßstab aller Dinge. Denn Sie und ich, wir können getäuscht werden, wir können uns selber etwas vormachen, wir können selber in selbstgemachten Lebenslügen leben. Wir als Menschen mögen intelligent sein, ja, aber wir können nicht unser eigener Maßstab sein. Wir brauchen Offenbarungen. Wir brauchen Offenbarungen von außen. Und das tut uns Not als Gesellschaft, als Land, die Kirchen, wir alle brauchen es. Heute werden wir ein Thema behandeln, das Siegel Gottes und der Glaube Jesu. Wir werden in das letzten Winkel des Weltethos-Themas vorstoßen. Das, worauf das Weltethos abzielt, das, worum es wirklich geht bei allem, was wir bisher gesprochen haben, da werden wir uns heute heranwagen. Und Sie können sich vorstellen, dass ich nicht Ihr Maßstab sein will. Ich möchte nicht für Sie eine Referenz sein. Und aus dem Grund versuche ich auch immer an jedem Abend, Sie einzuladen, dass wir uns öffnen für den, der den Anspruch hat, unser Schöpfer zu sein. Ich möchte es heute Abend auch tun. Sensibles Thema, es erfordert all Ihre Gehirnzellen und es erfordert nicht nur Gehirnzellen, sondern es erfordert ein Herz, ein offenes Herz für die Wahrheit. Und darum möchte ich bitten, ich darf Sie einladen, sitzen zu bleiben und ich möchte wie jeden Abend unseren Schöpfer einladen, dass er uns das gibt, was wir brauchen. Unser Schöpfergott, wir wollen still werden vor diesem Abend, in dieser lauten Welt, in der es überquillt von Information und von Menschenmeinungen. Herr, wir wollen so gern unabhängig sein von Meinungen. Ich glaube, dass das hier jedem so geht. Mir geht es so. Ich möchte auf etwas stehen, was sich nicht bewegt, sondern einen festen Grund haben für mein Leben, für meinen Glauben, für meine Familie, für alle Bereiche meines Lebens. Wir haben in den letzten Abenden gesehen, dass es Wahrheit gibt und dass Wahrheit nicht konstituiert wird und nicht festgelegt wird von Menschen. Die letzten Jahrtausende haben bewiesen, dass Wahrheit, die von Menschen festgelegt wird, fatale Folgen hat. Und nicht selten dahin geführt hat, dass es Kriege gibt mit der Behauptung, dass einer oder etwas Wahrheit sei. Du hast uns jemand auf diese Erde gesendet, der von sich behauptet hat, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und ich bitte dich, sprich du zu unseren Herzen und auch zu unseren Gehirnzellen. Ich danke dir, dass du uns jetzt hilfst, egal wer wir sind, egal was wir glauben, welche Kirche, welche Religion, Weltanschauung wir vertreten mögen. Hilf uns bitte, dass wir dich besser kennenlernen, wer du bist und was du vorhast mit dieser Welt. Ich danke dir dafür. Amen. Ich erlaube mir heute Abend etwas zu tun, wovor ich Sie die letzten Abende verschont habe. Aber heute möchte ich es tun. Ich möchte zusammenfassen, was wir bisher studiert haben. Ich denke, es tut gut, einfach mal kurz 5 bis 8 Minuten diese Zeit uns zu nehmen. Darf ich fragen, es interessiert mich persönlich, weil ich möchte heute Abend an niemanden vorbeireden. Darf ich fragen, wer heute Abend, am 6. Abend, am 6. Thema, das erste Mal heute hier ist? Gibt es jemand? Wunderbar, herzlich willkommen. Doch einige. Das stellt natürlich einen Referenten immer vor eine kurze Krise. Denn man möchte als Referent, der nicht einfach nur was abladet hier mit einem LKW und sagen, nimm und mach was draus, mir egal, sondern mein Anspruch ist, dass ich verstanden werde. Ich weiß nicht, wie andere Referenten denken, aber mir geht das so. Das ist der Grund, warum ich manchmal eine Aussage zweimal wiederhole. Das stellt mich vor eine Herausforderung und vor eine Versuchung, der ich nicht nachgeben kann und auch nicht will heute Abend, nämlich alles, was die letzten 5 Themen gesagt wurde, zusammenzufassen. Das geht nicht. Ich hoffe, Sie haben Verständnis. Aber ich möchte Ihnen noch eine gute Nachricht sagen. Eigentlich sind es dann 2. Ich habe hier Sachen produziert für Starnberg, damit Menschen an dem Thema ein bisschen Augenöffner bekommen. Dargestellt hier in dem Clip, dass die Augen aufgehen. Ich bin kein Wirtschaftsunternehmen und ich habe auch nicht vor, eins zu werden. Und deswegen möchte ich die Sachen so wenig wie möglich nach Hause nehmen, sondern ich möchte gerne die Sachen, die ich produziert habe, für die Menschen in Starnberg hier lassen. Und deswegen, wenn Sie selber Sachen verpasst haben in der Woche, dann holen Sie sich doch am Stand von De Facto oder Covadis Verlag noch etwas von diesen Serien von Weltethos, die sind sehr frisch, die Thematik, damit ich so wenig wie möglich nach Hause schleppen muss. Ich werde so weit runterfahren, wie es geht, heute für Sie einen Sonderpreis zum Schluss, auch wenn ich nicht Interesse habe, Dinge, aber wenn Sie Interesse haben und Leute kennen, dass die Dinge, wo Sie sagen, das sollte jemand anders auch noch hören, aber ich kann das nicht erklären, dann nehmen Sie noch eine DVD-Serie mit. Wir gehen heute runter zu den Produktionskosten und Sie können draußen mit meiner Frau sprechen und dann bin ich froh, dann brauche ich nicht so viele Sachen mit nach Hause nehmen. Also, wenn Sie jemanden kennen oder für sich selber, die heute hier das erste Mal sind, dann holen Sie sich das und dann können Sie die letzten 5 Themen nacharbeiten. Ich denke, das wird auch manchem nicht schaden, der alle 6 Themen hier war. An der Fülle des Stoffs. Aber einige Punkte würde ich ganz gerne zusammenfassen. Fangen wir an, am ersten Abend. Ein Punkt. Wir haben erkannt, und das ist das, was überall gesagt und unisono verkündet wird, Terror, Umweltkatastrophen und Religionskriege bedrohen unseren Planeten und die Existenz der Menschheit. Und aus diesem Grund, so wird uns gesagt, sowohl von politischer als auch von religiöser Autoritäten und jetzt mittlerweile auch von juristischen Autoritäten, dass aus diesem Grund, weil diese Bedrohung sozusagen überall gegenwärtig zu sein scheint, so wird uns berichtet, wird uns gesagt, dass das Überleben der Menschheit einen globalen Frieden und globale Sicherheit erfordert. Das ist dieses Schlagwort, dieser Begriff Frieden und Sicherheit. Ich habe Sie daran erinnert, dass Paulus vor 2000 Jahren genau sagte, dass die Zeit kommt, wo die Menschen sagen werden, Friede und Sicherheit. Dann haben wir darüber nachgedacht, was Professor Hans Küng postuliert durch sein Projekt Weltethos, auf das ich mich thematisch beziehe, der sagt, vor den Vereinten Nationen, keine Nation, keine Religion und kein Mensch darf sich dieser Verantwortung entziehen, teilzuwerden dieses globalen Friedens- und Sicherheitsbestreben und der Umsetzung dessen. Also es ist kein Thema für Christen, und kein Thema für jetzt ultra-religiöse Menschen. Wir haben in den letzten Abenden studiert und in den letzten Themen klargemacht, dieses Thema betrifft alle Menschen. Dann haben wir daraufhin weiter aufgebaut und erkannt, aus den Dingen, die wir gelesen haben, dass, um in der Zukunft globalen Frieden und Sicherheit zu gewährleisten, es einen Frieden unter allen Religionen voraussetzt. Also Professor Küng sagt, es kann niemals einen Weltfrieden unter den Nationen, politischen Weltfrieden geben, wenn nicht vorher alle Religionen Frieden gefunden haben. Und dann haben wir erkannt und gesehen aus den Aussagen, Interviews und den Videoclips, dass um diesen Frieden unter den Religionen zu erreichen, bedarf es einen kleinsten gemeinsamen Nenner, zu dem jede Religion Ja sagen kann und sagen kann, okay, Darauf können wir uns einigen. Das ist das Bindeglied, das uns alle vereint. Und das ist, damit, was hier gesagt wird, damit dieser Frieden unter den Religionen geschehen kann, bedarf es einer globalen Ethik. Das heißt, eines globalen, verbindlichen, moralischen Wertekodex. Mit anderen Worten, eine Verhaltensregel, die zunächst mal rein ethischer Natur ist. Also einem sogenannten Weltethos, einer gemeinsamen Maxime im Geiste der Freimaurerei. Ich habe das gezeigt. Deswegen hat Küng 2007 den Deutschen Kulturpreis der Freimaurerei empfangen und wurde von den Druidenorden in Deutschland ein Jahr später mit einem 10.000-Euro-Preis honoriert. Das hat uns gezeigt in den letzten Themen, dass die Affinität zwischen den einzelnen Weltanschauungen, sprich der Vereinigungsbewegung der Religionen, auf der anderen Seite eine völlig andere Weltanschauung, die aus der Französischen Revolution geboren wurde, die Freimaurerei, und auch, was wir gesehen haben, der gegenwärtige moderne Katholizismus, hier in diesem Punkt sich völlig einig sind. Interessant ist aber, und das haben wir jetzt auch erkannt, dass dieser ethische Kodex nicht einfach nur eine ethische Absprache sein soll, wird uns gesagt und berichtet, sondern es bedarf einer juristischen Form, das heißt eines Regelwerks, das wirklich Verbindlichkeitscharakter hat. Deswegen trafen sich 2010 in Kuala Lumpur führende Denker, Politiker, religiöse Führer und auch Juristen, um das zu formulieren. Da gibt es mittlerweile diese Formulierung und ist dabei, durch die Vereinten Nationen letztendlich, und das steht noch in der Zukunft aus, so weit sind wir noch nicht, dass dieses Gesetz, dieser Verhaltenskodex verbindlich, juristisch für alle Nationen umgesetzt wird. Hört sich an wie ein schlechter Science-Fiction-Film. Ich habe Ihnen aber in den letzten Themen, 5 Themen, hoffentlich genug Indikatoren gegeben und genug Zitate und genug Informationen, dass Sie sehen, dass manchmal die Realität, im Englischen gibt es ein Sprichwort, das heißt stranger than fiction. Das heißt, dass die Realität manchmal noch viel skurriler ist als der schlimmste Science-Fiction-Film. Und das sehen wir vor unseren Augen. Dann haben wir darauf aufbauend erkannt, damit die Notwendigkeit dieses globalen Ethos erkannt wird von allen Menschen und damit dieser Ethos umgesetzt werden kann in allen Nationen, bedarf es einer Transformation des menschlichen Bewusstseins. Das sind die Originalworte, die ich zitiert habe aus verschiedenen Quellen. Professor Laszlo, der Begründer der The Club of Budapest, eine Schwesterorganisation von The Club of Rome, oder Leute wie Küng sowieso, Barack Obama, aber auch Leute wie Rockefeller und andere sagen, wir stehen an der Grenze einer globalen Transformation. Und ich habe Ihnen gezeigt, dass der Bewusstseinspsychologe Sean Gebser schon 1948 gesagt hat, die Krisen unserer Zeit bereiten eine globale Transformation des menschlichen Bewusstseins vor. Nun, wir sehen in unserer Zeit, dass das geschieht. Feststehende Werte, die über Jahrhunderte und Jahrtausende in verschiedenen Religionen und Kulturen festgehalten wurden, werden verabschiedet in die absolute Bedeutungslosigkeit und werden aufgegeben von allen Religionen zugunsten eines kleinsten gemeinsamen Nenners, der diese Garantie liefern soll, dass alle Religionen wirklich eine Einheit finden. Das ist phänomenal, das gab es in der Weltgeschichte bisher, in der dokumentierten Weltgeschichte nicht. Das ist absolut neu. Es ist ein Paradigmawechsel im Denken der Religionen, der Kulturen und in den politischen Nationen, was wir hier vor unseren Augen sehen. Gustave Le Bon, Autor des Buches Psychologie der Masse, er sprach vom Kollektivbewusstsein, von der Massenseele. Und wir haben studiert und gesehen in den letzten 5 Themen, dass es nur zu einer wirklichen Umstellung global kommen kann, wenn die Menschen ihre Individualität verlieren und in einer sogenannten globalen Massenbewusstsein einfacher steuerbar werden durch unbewusste Mechanismen, die auf das Unbewusste ausgerichtet sind. Deswegen spricht man heute von der Kollektiverlösung. Barack Obama fasst in jeder dritten Ansprache auf den Universitäten, interessanterweise, alle Ansprachen, die ich Ihnen gezeigt habe, Videoclips, wo Barack Obama über die kollektive Erlösung spricht und sagt, wir können nur noch individuell erlöst werden, wenn wir alle kollektiv gemeinsam in einem gemeinsamen Bewusstsein erlöst werden, sagt Barack Obama. Und ich habe keine Ansprache gefunden, wo er das sagt, die er in einer politischen Ansprache sagte. Er sagt es immer an einer Universität. Nun, wer ist an den Universitäten? Studenten natürlich, junge Leute. Wer sind aber diese jungen Leute, mal rein auf die Zukunft betrachtet? Das sind die Personen, die in den nächsten Jahren die Schlüsselpositionen in dieser Welt besetzen. Und ihnen predigt er seit Jahren, Barack Obama. Und nicht nur er, der Mensch kann nicht mehr individuell zu einem Frieden kommen. Es geht nur noch in der Masse. Es geht nur noch in dem kollektiven Bewusstsein. Das war das Thema der Transformation. Wir haben dann gesehen, dass diese Transformation der biblischen Erneuerung, das haben wir verglichen, der biblischen Erneuerung des Menschen komplett entgegensteht. Also dem Buch und dem Kodex, sage ich mal, diesem ethischen Werk, das seit Jahrtausenden an der Topspitze der ethischen Werte ist. Und das hat so viel Bedeutung, dieses Buch, auch wenn wir es ignorieren und in den Schrank stellen, das wollen die meisten Menschen nicht wahrhaben, aber ich sage es trotzdem. Dieses Buch hat so viel Bedeutung auf unser ethisches Denken und Bewusstsein, dass Demokratien sich zum größten Teil an diesem Buch ausrichten. Du sollst nicht stehen, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht falsches Zeugnis reden. Menschen werden heute vor Gerichten bestraft, wenn sie lügen. Ja, warum denn? Woher kommt dieses ethische Bewusstsein? Liegt es irgendwo hier bei der Niere oder irgendwo in unserem Bauch, dass wir so empfinden? Woher kommt dieses Denken, das eine ist gut, ist das andere ist schlecht? Wir haben alle irgendwo eine Grundlage für unser ethisches Empfinden. Und sagen Sie, was Sie wollen, sei dahingestellt. Aber Sie können mir nicht das Gegenteil beweisen, dass die ganze Welt das größte Teil dieses ethischen Empfindens in dieser Welt sich an diesem Buch ausrichtet. Nun, wir haben gesehen, warum dieser große Unterschied ist zwischen diesem Massenbewusstsein, dieser Transformation und dieser biblischen Veränderung. Während die Transformation, die wir studiert haben, manipulative, psychologische Mechanismen zugrunde liegen, ist das, was wir kurz angeschaut haben, die biblische Bekehrung, das heißt das Umdenken eines Menschen, im Griechischen Metanoia, das Umdenken, das Umdrehen, dass ich plötzlich sehe, Mensch, ich habe eigentlich ein falsches Denken, ich muss was korrigieren in meinem Leben. Und das ist keine Schande, wenn man das tut. Das ist überhaupt keine Schande. Viele Leute haben Angst, in ihrem Leben was zu verändern. Wenn ich auf der Straße Menschen einlade zu einer Veranstaltung, gebe ihnen einen Zettel und sage, haben Sie nicht Lust, zu einer Veranstaltung zu kommen, was ich auch mache? Ich möchte persönlich Kontakt zu den Menschen haben. Die Leute zucken zusammen. Die gehen mir aus dem Weg. Ich denke, ich hab hier Reißzähne und sehe aus wie ein Vampir. Die Leute zucken zusammen und gehen schnell weg und machen Danke, Danke, Danke. Und ich denke, was ist mit mir los? Warum haben die Menschen so Angst? Sie haben Angst vor Veränderung, ja oder nein? Das ist doch die Wahrheit. Angst vor Veränderung, ja warum? Warum sind die Leute so bereit, sich zu verändern in einem globalen Bewusstsein? Warum macht das niemanden Angst? Wenn Leute uns permanent in den Medien predigen, wir müssen uns verändern, wir brauchen Transformation, da macht es keinem Angst. Ja, warum denn nicht? Ich sage Ihnen warum. Ich habe es schon gesagt, nur zur Wiederholung. Weil in der globalen Transformation unter dem Weltethos sie so bleiben können, wie sie sind. Aber das ist nicht das, was Gott, der Schöpfer, mit uns vorhat. Der Schöpfer Gott möchte, dass wir Wahrheit erkennen und Wahrheit leben. Das ist der Unterschied. Und in der Transformation kann ich mir meine Wahrheit selber machen. Hauptsache, wir sind uns einig. Das ist die Hauptsache. Wir sind uns einig, wir finden einen Konsens. Liebe Freunde, das ist, was hier mit uns geschieht, ist wirklich ein schlechter Film. Aber es ist leider kein Film, es ist Realität. Wir werden manipuliert. Und zwar total. Dann haben wir erkannt, dass das Weltethos und damit das neue transformierte Denken erfordern die Überwindung von absoluten Wahrheitsansprüchen. In der letzten Enzyklika, Caritas in Veritate, wird von abgrenzenden Dingen und Wahrheiten gesprochen. Das heißt, Benedikt XVI. Sagt in Caritas in Veritate, es muss, damit das Weltethos, damit das Gemeinwohl des Menschen, der evolutionäre Humanismus zum Zentrum wieder der Gesellschaft wird, bedarf es der Überwindung allem, was ausgrenzt. Das ist mit anderen Worten alles, was absolut ist. Das ist der Grund, wo, das ist, liebe Freunde, ganz offen, das ist das, wovor Menschen Angst haben, dass es eventuell doch stimmen könnte, dass es eine absolute Wahrheit gibt. Ja, was mache ich denn, wenn es wirklich eine absolute Wahrheit gibt? Ja, was mache ich denn, wenn wirklich dieser Gott real ist, den ich verdränge mein ganzes Leben lang, vor dem ich vielleicht fliehe, weil ich Angst vor Veränderung habe oder weil ich schlechte Erfahrungen in der Kindheit gesammelt habe oder weil ich missbraucht wurde von einem Priester oder weil ich in irgendeinem Punkt eine negative Begegnung hatte mit der Bibel. Ich war im Konfirmationsunterricht mit 14 Jahren und der Pfarrer hat geschlagen. Ja, ich meine, wenn dann irgendwann sich jemand verabschiedet, das kann ich nur verstehen. Das ist der Grund, warum so viele weg. Aber wir dürfen nicht das Kind mit dem Bart ausschütten. Nicht das, was wir erleben von Menschen, auf Gott projizieren und sagen, so ist Gott. Da ist ein Pfarrer, ein Priester, ein Prediger oder ein Mönch oder was auch immer, der schlägt, vergewaltigt oder macht irgendetwas anderes. Und jetzt sage ich, wo ist Gott? Da stirbt ein Kind in Bombay oder im Irak auf dem Marktplatz durch eine Bombe und ich fange an zu sagen, wo ist Gott? So einfach, liebe Freunde, geht es nicht. Ich kann nicht auf den Marktplatz gehen und dort ein Kind töten mit einer Bombe und sagen, Gott war schuld. So einfach geht es nicht. Aber unser ethischer Standard ist genau auf diese Ebene gekommen. Wir haben Angst davor, nochmal, wir haben Angst, weltweit haben wir davor Angst, dass es sein könnte, dass es absolute Wahrheiten gibt. Eigentlich gar nicht Wahrheiten, im Plural gesprochen. Denn das wäre eigentlich schon ein Widerspruch. Entweder es gibt eine Wahrheit oder es gibt keine. Es kann nicht Wahrheiten geben, im Plural. Es gibt Wahrheit oder es gibt keine Wahrheit. Und dann haben wir gesehen, dass diese Angst vor diesen absoluten Werten kommuniziert wird von Politikern, von Religionsführern, die sagen, solange es absolute Wahrheitsansprüche gibt, kann es keinen Frieden in der Welt geben. Ergo, kein Religionsfrieden, weil ja, solange absolute Wahrheit da ist, kann es keinen Religionsfrieden geben. Das heißt, Professor Küng sagt, kein Religionsfrieden, kein Frieden unter den politischen Nationen. Kein Frieden unter den politischen Nationen und Erde geht futsch. Das ist der Gedanken, ja fast schon müsste ich sagen, Zirkelschluss. Dann haben wir erkannt, dass diese absoluten Wahrheitsansprüche wir in diesem Buch, nachdem wir uns tagtäglich richten, wenn wir sagen, ich möchte nicht, dass du mich belügst, mein lieber Sohn. Oder ich möchte, meine liebe Frau, dass du mich nicht betrügst, mein lieber Mann. Du sollst nicht meine Ehe brechen. Dann wir tagtäglich richten wir uns an diesem Buch aus. Aber das Weltethos sagt, dieses Buch muss weg. Nicht das Buch, aber der Anspruch da drin, der nach absoluter Wahrheitsanspruch ist. Zum Beispiel Jesus, der sagt, ich bin der Weg der Wahrheit. Niemand kommt zum Vater denn durch mich. Das passt nicht in den Weltethos. Weg mit Christus, deswegen brauchen wir einen Antichristus. Dann gibt es solche Gebote, wo es heißt, im Prediger 12, Vers 13, fürchtet Gott und haltet seine Gebote, denn das gilt allen Menschen. Allen Menschen? Oh, weg damit. Wir brauchen neue Gebote, die Menschenpflichten. Dann gibt es solche Leute, und wir werden das Thema heute noch einige Male berühren, dann gibt es Menschen, die sagen, ich glaube an dieses absoluten Anspruch. Und ich möchte das in mein Leben integrieren. Ich möchte danach leben, nach diesen Werten, nach dieser Ethik. Jetzt haben wir Leute auf der Erde, die dadurch, dass sie es umsetzen in ihrem Leben, zum Stolperstein und zum Splitter werden im Auge des Weltethos. Kann keinen Frieden geben. Caritas in Veritate spricht davon. Der Aufruf an die juristischen Kräfte und Gewalten in der Welt, Religionen daran zu beurteilen, ob eine Religion einen Beitrag leistet, den Weltethos aufzubauen. Was passiert? Christus weg, Antichristus, Gebote weg, neue Gebote, Menschenpflichten. Die Menschen müssen auch weg. Ich habe Ihnen das gezeigt, die Georgia Guidestones, die das Ziel haben, die Menschheit zu reduzieren, die Autoren dieses Guidestones, die Menschheit zu reduzieren um 6,5 Milliarden Menschen. Unglaublich. Ich glaube nicht, dass das geschehen wird. Ich werde Ihnen heute sagen, warum nicht. Dann haben wir erkannt, in Caritas in Veritate wird ein christlicher Humanismus proklamiert und in dieser letzten Enzyklika richtet Benedikt einen Appell an die gesetzgebende Gewalt der kommenden Weltregierung, Religion anhand, was ich gerade sagte, ihres Beitrags für das Gemeinwohl und für den globalen Einigungsprozess zu bewerten. Alles Trennende müsse überwunden werden, so Benedikt. Dann haben wir gesehen, dass eine Kirche in der Bibel immer als eine Frau dargestellt wird in der Prophetie. Wir haben das studiert. Und wir haben hier dieses Original und diese Kopie in der Bibel gefunden, die Braut, die dargestellt wird als die Braut Christi, seine Nachfolge. Und dann haben wir gesehen in der Bibel, dass eine Braut, die den Anspruch hat, zu Christus zu gehören, zu Gott zu gehören, aber anfängt, andere Götter und andere, anderen Richtlinien zu folgen, als ihr Bräutigam ihnen vorgibt, zur Hure wird. Das ist eine Terminologie, die uns erstmal erschreckt. Was hat das in der Bibel zu suchen? Hure, das gehört da nicht hin. Aber das meint nur Ehebruch im Sinne von, da ist eine tiefe Liebesbeziehung und die wird gebrochen anhand von, dass es da andere Männer gibt. Und in der Bibel werden die anderen Männer als andere Götter bezeichnet. Deswegen sagt Gott in den 10 Geboten, ich bin der Herr dein Gott, der dich aus Ägypten geführt hat. Du sollst keine anderen Götter neben haben, denn der Herr dein Gott ist ein eifersüchtiger Gott. Er stellt sich als Bräutigam vor. Uns gefällt es auch nicht, wenn unsere Frau oder unser Mann mit jemand anders irgendwo hingeht und Dinge macht, die sie nicht tun sollten. Dann haben wir erkannt, dass das Konzept und die religiös-politischen Ziele des antiken Babylons exakt sich in den Programmen und Beschlüssen und Dokumenten der drei großen Kräfte, die wir studiert haben, nämlich in der Kirche, in der weltumspannenden Kirche, wer nicht gestern da war, der weiß wahrscheinlich nicht genau, wovon ich spreche, in der Macht, der politischen Macht Amerika und dem okkulten Organisation und den Religionen und Weltanschauungen, die sofort von vornherein Gott leugnen, dass sich das widerspiegelt, diese Geist, den wir in der Bibel sehen, bei Babylon. Deswegen spricht die Offenbarung, das letzte Buch, von einem endzeitlichen Babylon. Dann haben wir studiert, dass die Gesellschaft medial und subliminal, das war unser viertes Thema, das Geheimnis der Pyramide, dass sie medial und subliminal mit einer Flut okkulter Symbole in den Medien gefüttert werden. Und das ist nicht Zufall, sondern diese Leute, die das machen, sind abergläubisch. Sie glauben, dass die permanente Konfrontation mit diesen Symbolen beiträgt zu der globalen Transformation. Wir haben die Pyramide gedeutet als das Netzwerk, das menschliche Netzwerk. Das sind nämlich meine Aussagen. Ich habe das nur gedeutet anhand der öffentlichen, Ihnen auch zugänglichen Medieninformation. Und nämlich um unser Bewusstsein an eine Wiederbelebung des antiken Sonnenkultes zu gewöhnen. Und jetzt wird's kommen wir immer näher an unser heutiges Thema. Dann haben wir gesehen, gestern, dass das Papsttum behauptet, nicht nur es getan hat, sondern auch behauptet, das Recht zu haben, die biblisch verbotene Sonnenverehrung wieder zu reaktivieren. Das geschah durch Kaiser Konstantin im Jahr 321. Es wurde auf dem Konzil zu Laodicea 325 nach Christus wurde das verankert in den Kirchendogmen. Also dadurch kam die Sonnentagsfeier in die Christenheit. Und dann haben wir noch erkannt, seit einigen Jahren gibt es jetzt eine zunehmende Befürwortung der Aufhebung zwischen gesetzgebender Gewalt und der Kirche. Wir haben das gestern studiert. Wir haben studiert, dass wir vor unseren Augen sehen, wie die Trennung, die Scheidewand zwischen Kirchen und staatlicher Macht langsam, aber sicher komplett verschwindet. Das heißt, wir bewegen uns langsam wieder zurück in das Mittelalter. Rein von dem, was es bedeutet, wenn Religion und Staatsmacht eine Gewalt sind, dann hat es fatale Konsequenzen für jede Nation. Also, die Folge ist dann, wenn diese zusammenkommen, staatliche Verordnungen von religiösen Überzeugungen. Und ich habe Ihnen gezeigt, bitte, und deswegen lasse ich mir noch mal die Minuten Zeit, weil Sie müssen heute sich gürten, den Gürtel ein bisschen enger schnallen bei dem letzten Thema. Ich habe Ihnen gezeigt, dass ich das nicht erfinde. Ich habe Ihnen mit klaren Aussagen gezeigt, dass das das Ziel vom Weltethos ist. Ein globales Gesetzeswerk, das die religiösen Überzeugungen, nämlich das kleinste gemeinsame Nenner aller Religionen, juristisch verankert wird in einem globalen verbindlichen Gesetzeskodex. Ich habe das ganz deutlich gezeigt. Wer nicht da war, bitte nachholen. Das ist ein wichtiger Stoff. Sonst denken Sie, ich schwebe hier irgendwo in einer anderen Sphäre. Also, man spricht von einem Weltstaat und einer Weltkirche. Nur die Frage ist, wer steuert wen? Weltstaat die Weltkirche und die Weltreligion, mit anderen Worten? Oder die Weltreligion den Weltstaat oder Weltregierung, wie wir immer öfters in den Medien hören? Und wir haben dann gesehen, bevor wir jetzt ins Thema einsteigen, dass wir vor unseren Augen sehen, wie dieser Kodex, wie dieses Ethos, das Weltethos, sich mehr und mehr, diese juristische Umsetzung, mehr und mehr sichtbar wird, dass es in Richtung geht einer Reaktivierung, einer verbindlichen juristischen Reaktivierung der Verehrung eines antiken Sonnenkultes. So. Und das, nur noch zur Erinnerung, haben wir gesehen. Wer soll wen? Was sagt die Welt online? Wer soll wen steuern? Weltregierung, die Weltreligion oder die Weltreligion, die Weltregierung? Wer steuert wen? Hier steht's. Papst Benedikt und US-Präsident George Bush haben Glaube und Religion als Grundlage für politisches Handeln betont. Wer steuert wen? Religion, die Politik. Willkommen im Mittelalter. Wir haben gesehen, dass diese beiden weltführenden Mächte immer mehr eins werden in ihren Überzeugungen. Das protestantische Amerika, gegründet von Protestanten, die aus Europa flohen nach Amerika, um dort Rettung zu finden vor religiöse Verfolgung, verändert sich systematisch in ein katholisch geführtes Land. Ich sage nochmal für die, die heute neu da sind. Ich liebe katholische Menschen. Ein großer Teil meiner Familie ist katholisch. Gott liebt katholische Menschen. Darum geht es nicht. Es geht hier um knallharte Fakten in Sachen Politik, in Manipulation und es geht um Wahrheitsfragen. Nicht darum, wie ein Mensch denkt, fühlt und wie ich darüber denke, über den Menschen. Das müssen wir schön auseinanderhalten. Und Sie haben gesehen, letzter Satz von der Süddeutschen, und dann machen wir weiter, dass hier in der Süddeutschen hier von dem Phänomen berichtet wird, dass Israel sich gerade vorbereitet, seit 2002 einen zweiten Tag, Ruhetag zu haben, den Sonntag. Dann 2008, immer mit Fragezeichen gesagt wird, ja, wird vielleicht der Sonntag zum neuen Sabbat? Hier steht's. Es dürfte nur noch heftig gestritten werden, bevor auch der Sonntag zum Sabbat wird. Wir sehen aus ökonomischen Gründen, aus finanziellen Gründen, folgt Israel allen anderen Nationen, die schon lange dabei sind und den Sonnentag übernommen haben, meistens aus religiösen Gründen, wegen der Vorherrschaft der Kirche über 1600 Jahre in Europa. Aber Israel hat keinen religiösen Grund, den Sonnentag zu übernehmen in ihr Staats-, in ihr juristisches Staatskonzept. Deswegen tut es es aus Grund von ökonomischen Gründen. Ja, hier sehen Sie es, habe ich Ihnen gestern gezeigt. Also, wie geht die Sache weiter? Wir sehen eine Wiederbelebung des Sonnenkults, wohin wir schauen. Medien, Kirchen, in Gerichtsgebäuden, Europäische Parlament hängt vorne am Eingang dran, die große Sonne neben dem Briefkasten. Überall, 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 prüfen Sie das, was ich sage, ist eine neue Hinrichtung und Ausrichtung auf den uralten Sonnenkult. Darüber habe ich gestern etwas gesprochen. Heute möchte ich einen Schritt weitergehen, denn ich möchte Ihnen zeigen, dass hier ein klares Ziel ist. 2017 soll die zum 500-jährigen Jubiläum in Deutschland soll die katholische Kirche und die lutherische Kirche ihr Schisma beenden in Deutschland an den wichtigsten reformatorischen Stellen, in denen geplant ist, die gemeinsame Eucharistie zu feiern. Damit soll die Reformation beerdigt werden, ein für alle Mal. Das ist aber der Grund, warum Sie überhaupt und ich heute hier in diesem Raum stehen können. Hätte es die Reformation nie gegeben, liebe Freunde, könnte ich heute Abend diesen Vortrag nicht halten. Ich würde schon lang abgeführt worden sein. Und wahrscheinlich würden Sie mich nie wiedersehen. Das sind die Fakten. Dass wir das tun können hier in Starnberg, hat den Grund, dass Männer wie Luther, Wesley und andere Männer und Frauen ihr Leben riskiert haben und ihre Intelligenz eingesetzt haben, die Bibel zu übersetzen und den Menschen zugänglich zu machen. Die Bibel hat sie befreit aus der Klammer von politisch-religiöser Umklammerung. Ist das die Wahrheit oder nicht, bevor ich weitergehe? Ist das geschichtlich ein Fakt? Ist es genau, was in Johannes 8 steht? Wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, Johannes 8, Vers 31, sagt Jesus, wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, so werdet ihr die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Genau das geschah durch die Reformation. Warum? Weil die Reformatoren so tolle Hechte waren, so religiöse, tolle Gurus? Nein, weil die Reformatoren gesagt haben, stopp, das geht nicht. Eine Kirche und ein Staat oder eine Mischung von beiden darf nicht das Gewissen eines Menschen bestimmen. Das Gewissen des Menschen ist Hoheitsgebiet. Da darf nur einer hin. Und das ist der, der es gut mit uns meint. Das ist unser himmlischer Vater. Und deswegen kommt man zu dieser Aussage, sine dominico non possumus, ohne Sonnentag, ohne Sonnenkult können wir nicht leben. Nun, ich habe Ihnen schon mal gesagt, die Weltethos ist eine Täuschung. Da gehört nicht viel dazu, da haben uns 5 Tage gelangt, um das zu erkennen. Aber heute Abend geht es mir, liebe Freunde, um was viel Wichtigeres als das Weltethos. Was nützt es, wenn ich erkenne, dass das Weltethos eine Täuschung ist, aber nicht verstehe, worum es wirklich geht in meinem Leben? Heute, jetzt, momentan. Egal, wer Sie sind, was Sie machen, welchen Beruf Sie haben. Und darum soll es heute Abend gehen. Ich möchte mit Ihnen diskutieren, warum diese Veränderung stattfinden musste im Weltethos. Warum muss mit aller Gewalt dieses Sonnenkult wieder reaktiviert werden? Warum versucht man mit aller Gewalt aus dem Leben und dem Bewusstsein der Menschheit etwas zu entfernen, was die Garantie dafür ist, dass wir frei leben können, das wollen wir uns anschauen. Das Prinzip, das nicht nur in dem Thema gilt, sondern in vielen anderen Bereichen gültig ist, heißt, wo es eine Täuschung gibt, gibt es ein Original. Ja oder nein? Würden Sie dem zustimmen? Ja oder nein? Wo es eine Täuschung gibt, gibt es ein Original. Eine Täuschung macht keinen Sinn, wenn es nicht ein Original gibt. Nun, wir haben jetzt 5 Themen Zeit gehabt, ausführlich das Weltethos zu studieren, worum es im Weltethos geht. Eine Einheit auf Grundlage von etwas. Keiner fälscht 30-Euro-Scheine, weil es die nicht gibt. Aber man fälscht 50- und 100-Euro-Scheine, weil es die gibt. Eine gefälschte Einheit setzt eine echte Einheit voraus. Ein gefälschter Tag als Autoritätszeichen einer Macht setzt ein Original voraus. Was beim Geld stimmt, stimmt genauso beim Weltethos. Das Weltethos ist eine absolute Meisterleistung einer Täuschung, eine Blüte, würde ich mal sagen. Jetzt die Frage ist, was ist das Original? Das wollen wir uns heute anschauen. Worum geht es beim Original? Fassen wir zusammen. Im Weltethos geht es um eine gefälschte Einheit. Es geht um einen gefälschten Christus, der Antichristus. Es geht um einen gefälschten Dekalog, die Menschenpflichten, so sagt Helmut Schmidt und andere. Es geht um eine gefälschte Gemeinde, die Antibraut, die Hure, Offenbarung 17, die Hure Babylon, die auch gleichzeitig eine Stadt ist, haben wir studiert, eine Stadt und ein Turm. Es geht um eine gefälschte Dreieinigkeit. Wo eine Fälschung, da ein Original. Es sind 3 Mächte, die zusammenwirken. Ich habe sie gestern Ihnen vorgestellt. Und aus dem Mund dieser 3 Mächte kommen 3 unreine Geister. Es sind Geister von Dämonen, Offenbarung Kapitel 16, Vers 13 und fortführend. Und die gehen aus zu den Königen der Erde, um sie zu sammeln zu einem Krieg. Das war Harmagedon, wir haben das gestern studiert, worum es da geht. Ein geistlicher Kampf, der das Ziel hat, die Gebote Gottes abzuschaffen. Das geschieht. Ich erzähle Ihnen keine Märchen. Bitte schlagen Sie die Zeitungen auf. Lesen Sie die Proklamationen der Vereinten Nationen. Vor unseren Augen geschieht das, was der David vor 3000 Jahren in einem Psalm schrieb und was Händel vertont hat. Es ist Realität. Wir müssen aufwachen. Fernsehen aus, herkommen. Das ist es, worum es geht. Vater und der Sohn und Gottes Geist bilden die Kräfte, sage ich mal, die wir nicht ganz kennen mögen. Aber die Bibel berichtet davon. Es ist die Antithese zu dem, was in der Bibel steht über Gott. Ein gefälschter Ruhetag. Eine gefälschte neue Welt. Neue Weltordnung. Woher haben die das? Übrigens, woher hatte Hitler das Konzept von dem 1000-jährigen Reich? Woher? Ich sag's Ihnen. Er bekam in München Bibelstunden. Er studierte die Bibel bei seiner Vermieterin. Haben Sie es gewusst? Dass viele Gedanken aus seinem Werk Mein Kampf, seine Vision, ein pathologisches und ein kaputtes Verdrehung dessen ist, was er in der Bibel vorgefunden hat. Gefälschte 1000 Jahre, wir können immer so weitermachen, ich könnte Ihnen einen Abend nur jetzt diese Liste weitermachen. Und Sie würden, wenn Sie es prüfen, müssen Sie zustimmen. Eine gefälschte neue Welt. In Offenbarung Kapitel 21 sagt Gott, siehe, ich mache alles neu. Ich werde einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen, in der es kein Leid, kein Geschrei, kein Tod mehr geben wird. Das Erste ist vergangen. Siehe, es ist alles neu geworden. Nicht Hollywood. Realität. Gott gab uns einen Vorschuss auf diese Realität, damit wir es glauben können, in Form von Menschen, die erneuert werden. Was ist schwieriger zu sagen für Gott? Baum, und da steht ein Baum. oder zu einem Trinker und einem Hurer, einem, der fremd geht und einem, der spielsüchtig ist, oder zu jemandem, der Mörder ist, ein Amokläufer, völlig einen neuen Mensch macht, der reine Gedanken hat, frei ist von stofflicher Bindung, frei ist von psychologischen Depressionen. Was ist einfacher, zu sagen, Baum und der Baum steht da, oder diesen Menschen zu verändern? Das ist kein Unterschied. Das ist das gleiche Phänomen, das gleiche Wunder. Gottes Wort hat diese Kraft, ich habe es selber erlebt. Ich habe darüber gesprochen. Nun, wir schauen jetzt die Fälschung an. Eine Fälschung habe ich Ihnen noch nicht gezeigt. Die Bibel spricht von einem Malzeichen. Schon mal davon gehört? Bestimmt. Ich meine, Hollywood, die lassen sich viele Filme kosten, um darüber zu sprechen. Ich kenne allein 3 Filme aus Hollywood, die das Thema Malzeichen behandeln. Und ich gucke eigentlich gar keine Kinofilme und nicht eigentlich, gar keine. Und ich kenne sie trotzdem. Dann müssen Sie oder jemand anders sicherlich davon schon mal gehört haben. Nun, das Prinzip ist, wo eine Fälschung ist, da gibt es ein Original. Was ist das Original? Frage, wie erkenne ich die Fälschung? Indem ich mich ständig mit der Fälschung beschäftige oder mit dem Original? Ich muss das Original gut kennen, denn dann bekomme ich einen Blick für die Fälschung. Heute gibt es so Automaten für Geld, die Tankstellen haben schon gesehen, wenn sie einen Schein, der zu groß ist, geben, dann machen die da so einen kurzen Test. Bankiers brauchen diese Maschinen überhaupt nicht. Die brauchen noch nicht mal den Schein angucken. Die nehmen die in die Hand, hören, wie dieses Papier sich anhört. Warum? Weil sie jeden Tag Tausende von diesen Scheinen in der Hand haben. Sie wissen, wie Geld sich anfühlt. Sie wissen, wie sich Papier anhört, das echt ist. Die brauchen nicht solche Automaten. So ist es mit uns im Geistlichen. Viele stürzen sich auf die Fälschung und sagen, oh, wir müssen Filme angucken, wir müssen Romane kaufen über dieses Thema. Wir müssen gucken, so viel Quatsch sammeln, wie es geht, um uns mit diesen ganzen Fälschungen zu beschäftigen. Statt einfach mal zuerst zu schauen und zu fragen, okay, Prinzip, wo eine Fälschung, da ein Original. Jetzt machen wir uns auf die Suche. Was ist das Original? Was ist diese Abkupferung? Von was wird das denn abgebildet, das Malzeichen? Was ist das, was Gott geplant hat, was der Satan nachkopiert für die Menschen unter dem Weltethos? Was ist dieses Original? Und ich möchte das tun, was ich sage. Ich werde heute Abend nicht mit der Fälschung mich beschäftigen. Denn wenn ich das tue, habe ich keine Garantie, dass Sie nach Hause gehen und sagen können, jetzt weiß ich, was das Original ist. Ich möchte heute Abend mit dem Original mich beschäftigen, mit dem Siegel, das die Bibel bespricht. Und Sie werden nach Hause gehen und werden wissen, was das Malzeichen ist. In der Bibel begegnet uns in Kapitel 14 eine Botschaft. Ich möchte Ihnen vorlesen. Offenbarung 14, Vers 6. Und ich sah einen anderen Engel fliegen mitten durch den Himmel. Der hatte ein ewiges Evangelium. Im Griechischen her heißt es eine gute Nachricht. Liebe Freunde, heute Abend kommt eine sehr gute Nachricht. Ich habe Ihnen gesagt, es ist meistens so, dass am Ende einer Serie das Beste kommt. Und heute Abend kommt eine gute Nachricht. Bei all dem, was wir bisher gesehen haben und nicht immer alles schön war, was ich Ihnen gezeigt habe und erbaulich war. Dieser Engel und Angelos heißt ja auf Deutsch Bote, also eine Botschaft, die allen verkündigt wird, heißt es hier, die auf Erden wohnen. Allen Nationen, allen Stämmen, Sprachen und Völkern. Übrigens, wo eine Fälschung, da ein Original. An wen richtet sich das Weltethos? Sagen Sie es mir, an wen? An alle Stämme, an alle Völker, an alle Kulturen, an alle Religionen. Genau, was hier steht. Das ist das Original. Das Weltethos ist eine Kopie. Es gibt eine Einheitsbewegung in der Bibel, die original ist. Das Weltethos, alle werden eins, ist eine Kopie. Jesus spricht von dieser Einheit. Johannes 10. Er sagt, es wird in der Zukunft eine Herde und ein Hirte sein. Und dieser Hirte wird nicht, Entschuldigung, dass ich so direkt sage, aber ich sage es, weil es ein ernstes Thema ist, dieser Hirte wird nicht in Rom sitzen. Jesus meinte sich. Er sprach von der Wiederkunft. Und dann heißt es in Vers 7, die Botschaft dieser guten Nachricht ist, fürchtet die Menschen, habt Angst und verehrt menschlich gemachte Religion. Liebe den Gott deines Nächsten. Die gute Nachricht, liebe Freunde, heißt, fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre. Warum? Weil die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Sagen Sie mir bitte, was ist ein Gericht? Was geschieht in einem Gericht? Bitte helfen Sie mir. Deutsche Zuhörer sind meistens so, dass man manchmal zweimal überlegen muss, sind sie noch da? Schlafen sie? Träumen sie? Was, helfen Sie mir ein bisschen, wozu dient ein Gericht? Eine Ausrichtung auf die Wirklichkeit, das ist trugreif. Tatsachen, Gericht sprechen, aber es ist eigentlich das gleiche Wort wieder. Wie war das nochmal? Eine Ausrichtung auf die Wirklichkeit. Ich finde das fast druckreif. Noch eine Idee? Eine Untersuchung. Sehr gut. Wir beim Gericht haben wir ein Wort. Tatsache ist, dass in dem Gericht mehrere Prozesse laufen. Stimmt das oder nicht? Zunächst kommt eine Untersuchung von Indizien. Abwägen von den Gegebenheiten. Dann in der Verhandlung geschieht was. Dann kommen Zeugen. Dann werden die Aussagen der Zeugen gegenübergehalten. Dann kommt es zu einem Urteil. Und das Gericht ist vorbei. Ja oder nein? Nein. Dann kommt die Urteilsverkündigung. Gericht, jetzt eine andere Frage, bevor ich weitergehe. Wie sind Ihre Gefühle, wenn ich das Wort Gericht sage? Seien Sie ganz ehrlich, bitte machen Sie sich nichts vor. Was für Gefühle haben Sie, wenn Sie das Wort Gericht hören? Und während ich die Frage stelle hier, möchte ich vielleicht ganz kurz bitten, dass man vielleicht ein bisschen Sauerstoff hier in den Raum fluten kann. Also, Gefühl, positive Gefühle, Unruhe, schlechte Gefühle? Bitte? Angst? Danke, dass Sie ehrlich sind. Aber wissen Sie was? Warum? Warum empfinden Sie so? Haben Sie ein schlechtes Gewissen? Ist ein Gericht negativ? Ja oder nein? Frage an Sie. Sie haben jemand, das Auto gerammt beim Ausparken und sie haben geguckt, ob es jemand sieht und sind weggefahren. Niemand hat es gesehen. Aber es hat jemand gesehen. Er hat ihre Nummer notiert. Sie stehen vor dem Gericht. Was macht das Gericht mit uns, gefühlsmäßig? Negativ. Ihnen hat jemand das Fahrrad geklaut. Sie gehen zur Polizei und erstatten Anzeige gegen Unbekannt. Es kommt zur Gerichtsverhandlung. Mit welchen Gefühlen gehen Sie zum Gericht? Mit Angst? Mit schlechten Gefühlen? Oder sind es eher gute Gefühle, wenn endlich Recht gesprochen wird und sie ihr Fahrrad wiederbekommen? Gericht wurde so dargestellt in den letzten Jahrhunderten und Jahrtausenden im Kontext mit Gott, dass alle Menschen, wenn sie das Wort Gericht hören, nur noch eins wollen. Abschalten, schnell weg. Warum denn? Ich sage Ihnen warum. Weil die meisten Menschen ein schlechtes Gewissen haben. Das ist der Grund. Wenn ich aber weiß, ich gehe zu einer Gerichtsverhandlung und in dieser Gerichtsverhandlung geht es um mein Recht, plötzlich bekommen wir gute Gefühle für ein Gericht. Ich fange an, positiv über ein Gericht nachzudenken, weil ich ganz einfach sage, jetzt wird mir Recht gesprochen. Ich habe keine Angst, ich habe kein schlechtes Gewissen. Verstehen Sie, was ich sagen will? Die Bibel in der Offenbarung spricht von einem Gericht, wo uns Recht gesprochen wird. Jesus Christus kam in diese Welt, um Recht zu sprechen. Wir sehen zum Beispiel in Jesaja Kapitel 1, Vers 18, das Gleiche, was wir im Neuen Testament lesen. Gott sagt, kommt her zu mir und lasst uns miteinander rechten. Wenn eure Schuld blutrot ist, soll sie weiß werden wie Schnee. Ist das gute Nachricht oder schlechte Nachricht? Das ist der Kerninhalt der Bibel. Dass Gott dem Menschen sagt, hallo, betrügt dich was? Hast du Schuld auf dich geladen? Komm zu mir. Matthäus 11, Vers 28 bis 31. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erneuern. Ich will euch Ruhe geben. Ruhe für eure Seele. Wir werden aber von klein auf, wurden wir vielleicht so unterrichtet, da ist ein Gott. Und wehe, wenn du was tust. Der wartet nur darauf, dass er dich fertig macht, in die Hölle wirft und du wirst brennen. Liebe Freunde, das ist eine Katastrophe, was wir aus Gott gemacht haben. Kein Wunder, dass Millionen von Menschen nichts mehr von Gott wissen wollen. Ich sage es Ihnen ganz ehrlich. Und hätte ich nicht persönlich eine Begegnung gehabt, würde ich von Gott nichts wissen wollen. Gott ist ganz anders. Er sagt, kommt her zu mir. Hast du ein Problem? Komm zu mir, lass uns miteinander reden. Egal wie blutrot, sagt Jesaja konkret, egal wie blutrot sie ist. Mose, Mörder. Aus einem Mörder wird derjenige, von dem die Bibel sagt, er wurde der demütigste Mensch auf dieser Erde. Und an einer anderen Stelle wird gesagt, er war der Freund Gottes. Ein Mörder. Er hat einen Ägypter erschlagen mit einem Stein. Schon mal jemand erschlagen mit einem Stein? Wenn es für Mose eine Hoffnung gab, dann gibt es auch eine für sie und für mich. Ich könnte jetzt weitermachen. Mit den großen Männern und Frauen in der Bibel. Rahab, die Hure. Sie wird als Glaubensvorbild genannt in Hebräer Kapitel 11. Warum? Weil aus dieser Frau eine andere Frau wurde. Wie ist es mit David, dem König David, den ich gestern zitiert habe? Ein König nach Gottes Herz, ein Prophet, ein Sänger, ein Dichter, ein genialer, gottesfürchtiger Mann. Aber eines Tages stand er auf dem Balkon und schaut von seinem Palast darüber auf ein anderes Haus und er sieht eine wunderschöne Frau. Was macht er? Er sagt, die will ich haben. Und er fragt nach seinen Angestellten, wer ist diese Frau, wem gehört die, wer ist ihr Ehemann? Und er findet raus, wie dieser Mann heißt. Uriah. Er sagt, okay, den müssen wir loswerden. Ich möchte diese Frau haben. Was macht David? Der Mann Gottes, ein Prophet. Er organisiert, dass dieser Mann an die Front geschickt wird in Krieg und David fädelt es so ein, dass dieser Mann ganz vor an die vorderste Front kommt und stirbt dort, damit keiner merkt, dass das ein Attentat auf ihn war, damit er diese Frau bekommt. Na, was sagen Sie dazu? Haben Sie mal daran nachgedacht, wenn Sie die Psalmen lesen? Nee, ne? Aber das war David. Aber als eines Tages der Prophet Nathan zu ihm sagt, da war ein König, der hatte Tausende von Schafen und er ging zu einem armen Hirten, der hatte nur ein Schaf. Und er nahm sein Schaf und ließ es zu einem Fest schlachten. Und der David regt sich furchtbar auf und sagt, dieser Mann ist des Todes. Und Nathan sagt, dieser Mann bist du. Und was da geschah, war Gericht. Ohne dieses Gericht wäre David verloren gewesen. Aber Gott liebte ihn. Er wollte, dass er umkehrt. Er wollte, dass David anfängt, über sein Leben nachzudenken. Kommt her zu mir. Lasst uns miteinander rechten, Gericht halten. Wenn deine Sünde blutrot ist, soll sie werden wie Schnee. Ich weiß nicht, ob wir sowas auf dem Kasten haben wie Mose und David, die wir heute hier sitzen. Ich vermute kaum. Aber Gott macht keinen Unterschied. Denn man kann auch mit Worten jemand töten. Man kann jemand fertig machen durch Worte. Rufmord. Das ist wie ein Stein. Manchmal noch schlimmer. Verstehen Sie, was ich sagen will? Da ist eine gute Nachricht, da fliegt ein Engel, eine Botschaft durch den ganzen Himmel. Alle Menschen sollen hören, es gibt eine gute Nachricht. Und diese gute Nachricht ist, es gibt Gericht. Kommt, legt's auf den Tisch, was belastet dich? Was machen wir? Wir gehen zum Psychiater.
Wir werfen 3 Pillen ein, Beta-Blocker. Wir lassen uns spritzen, damit wir einfach ruhig werden und damit wir mit unseren Depressionen umgehen. Im schlimmsten Fall bleiben wir gleich da in dieser Anstalt. Als Seelsorger habe ich Menschen begleitet, die nicht verrückt waren und die eingesperrt wurden. Die waren belastet, im schlimmsten Fall okkult belastet, aber die waren nicht krank hier oben. Sie hatten Depressionen, sie wussten nicht mehr, wie sie im Leben zurechtkommen. Sie haben angefangen, Dinge zu tun, die sie noch tiefer in den Dreck gezogen haben. Na, man hat ihnen einfach ein paar Pillen gegeben. Sie wurden abhängig von den Pillen. Sie wollten nämlich das Gefühl haben, einfach die Sorgen zu vergessen. Und das kriegt man mit den Pillen. Man wird ruhig. Statt zu Gott zu kommen und zu sagen, Gott, hilf mir. 1989, als Alkoholiker, als Glücksspieler, der schon 60.000 D-Mark verspielt hatte, als jemand, der unreine Gedanken hatte, als jemand, der andere Menschen ruiniert hat, beklaut hat, Tausende von Euros gestohlen hat, wollte ich nicht mehr so weiterleben. Und ich schloss mich ein in mein Zimmer. Und ich ging auf meine Knie. Ich habe gesagt, ich habe keine Lust mehr, Gott. Ein Selbstmordgedanke, den ich nie durchführen konnte, weil ich viel zu feige dafür war. Und ich ging auf meine Knie. Ich sagte, lieber Gott, wenn es dich gibt, dann hol mich aus diesem Dreck hier raus, dieser Lüge. Ich war 6 Jahre lang Diskjockey, hauptberuflich. Abends, wenn ich dorthin ging, in meinem Glitzerjackett oder sonst irgendwie, wie ich aussah, lächerlich, wenn ich heute dran denke, ich ging dorthin und die Leute schauten und oh. Nachts um 5 ging ich nach Hause mit Depressionen und betrunken und habe geheult und geschrien. Und ich weiß heute genau, so geht es vielen Menschen. Tagsüber stehen sie in der Bank mit dem Nadelstreifenanzug und nachts heulen sie. Ich weiß es, ich habe es jahrelang erlebt. Und manchem vielleicht hier heute Abend geht es ähnlich. Wer weiß. Es gibt eine gute Nachricht. Und diese gute Nachricht heißt, es gibt Gericht. Und wenn Gott mit Menschen ins Gericht geht, bedeutet es, Jesaja, schreiben Sie sich den Text aus, Jesaja 1, Vers 18 und 19. Kommt her, und wenn deine Sünde blutrot ist, deine Schuld, sie soll weiß werden wie Schnee. 1. Johannes Kapitel 1, Vers 9. Wer seine Sünden bekennt, so ist er treu und gerecht, dass er unsere Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Das gehört heute gepredigt in den Kirchen. Und nicht darüber, wie viele Immigranten heute nach Deutschland kommen und wie viele Bomben irgendwo fallen. Dass die Menschen frei werden von menschlicher Abhängigkeit und sich auf Gott richten. Wissen Sie, was der McLaren gesagt hat, der Autor von Everything Must Change? Wissen Sie es noch? Bestsellerbuch. Millionen verkaufen dieses Buch. Alles muss sich verändern. Transformation. Er sagt, Weltfriede und Sündenvergebung sind das Gleiche. Können Sie sich erinnern an das Zitat? Einer der führenden Denker in der modernen evangelikalen Welt sagt, wenn die Menschheit Frieden hat, vorausgesetzt ihre Religionen kommen zusammen, dann haben wir alle frei von Schuld. Prost Mahlzeit. Da kann ich nur sagen, gute Nacht. Weder Schminke noch Silikon noch Springen von einem Turm mit einem Bungee-Seil, wo ich gegen Kick kriege und Adrenalin gefüllt werde. Nichts verändert meine Schuld, meinen Zustand vor Gott. Nichts. Ich kann leugnen, ich kann mich jeden Abend vollfüllen mit Alkohol. Ich kann alles machen, wenn es vorbei ist, das Kitzeln. Bin ich genau der, der ich vorher war? Ja oder nein? Wir in Deutschland, in dieser Welt, jeder Mensch braucht Gericht. Kommt her, ich will euch Recht sprechen. Kommt doch, zögere nicht. Das ist die Botschaft, die über die ganze Welt, alle Nationen, Völker, Sprachen und Stämme sollen es hören, liebe Freunde. Starnberg muss es hören. Wollen wir es hören? Wollen wir das hören? Oder wollen wir immer das Gleiche hören? Du bist schön, du bist der Beste, du bist der Reichste, du bist der Schnellste, du bist perfekt, du bist sexy, du bist, ach, du bist ein Gott. Das ist, was wir sein wollen. Wir wollen Götter sein. Haben Sie mit Jugendlichen gearbeitet? Ja oder nein? Wissen Sie, was in den Köpfen der heutigen Jugend ist? Sie wollen Stars sein. Sie wollen so sein wie, ich sage jetzt keinen Namen, in Hollywood, die ihre Hände reindrücken auf die Straße und ihren Fuß reindrücken. Stars, Sterne in Englisch, Idol, Idole. Das englische Wort dafür heißt Götze. Unsere Jugend rennt Götzen hinterher, weil sie sein wollen, die Haare haben wie diese Sängerin und wie diese, ich lasse die Namen, ich will hier niemanden angreifen. Diese Idols sind von der Industrie gemacht. Und wenn sie depressiv sind, unter Drogen, kaputt sind, in die Psyche kommen, dann wirft man sie weg und züchtet sich ein neues Idol. Ist das wahr oder ist das nicht wahr? Das sind unsere Vorbilder, liebe Freunde. Es ist Zeit aufzuwachen. Ich erfinde hier nichts. Das ist die Wahrheit, weil ich genauso gelebt habe. Aber da gibt es eine Botschaft in der Bibel und die sagt, fürchtet Gott, gebt ihm die Ehre, nicht irgendwelchen Leuten, die ihre Hände in den Beton drücken und wir Millionen von Euros aufgeben, um ihre Platten und wir machen uns Operationen, damit wir genauso aussehen wie die Leute. Wir lassen uns füllen, absaugen und alles Mögliche, die Lippen auffüllen. Wir lassen die Haare färben. Ich rede von den meisten Jugendlichen, nicht, dass jetzt jemand denkt, hier, der sitzt. Ich spreche hier von dem, was mit uns geschieht als Gesellschaft. Wir werden systematisch transformiert in ein menschengemachtes Bild. Wir verwandeln uns Tag für Tag in das Bild des Menschen, während Gott uns geschaffen hat nach dem Bild, seinem Bild, Ebenbild. Aber das wollen wir nicht. Wissen Sie, warum nicht? Weil es mit Wahrheit zu tun hat. Nicht mit Lüge, selbstgemachter Pseudo, ich bin das und ich bin sonst was. Die erste Lüge auf dieser Welt war, ihr werdet sein wie Gott. Ihr werdet Idole sein. Gott, du musst nur das tun, was du willst. Tu bloß nicht das, was Gott will. Mach, was du willst und du wirst Gott. Das funktioniert. Liebe Freunde, das kitzelt uns. Wir wollen so gern unabhängig sein. Wir wollen so gern die Besten, Schönsten, Reichsten sein. Ja, wonach, liebe Freunde, ich meine, was soll ich noch sagen? Wonach lechzt denn die ganze Gesellschaft? Hier, das ist unser Gott. Und Jesus sagt in Matthäus Kapitel 5 in der Bergpredigt, Entschuldigung, Kapitel 5, ja. Du kannst nicht zwei Herren dienen. Du kannst nicht Gott und dem Mammon dienen. Du wirst entweder den einen lieben und den anderen hassen, dem anderen einhängen und den anderen verachten. Er sagt, sammelt euch nicht Schätze auf dieser Erde, sondern sammelt euch Schatz im Himmel, wo sie nicht die Motten und der Rost zerfressen. Noch nie war dies aktueller als heute, diese Botschaft, noch nie. Aber wir lesen es nicht. Keine Lust auf Bibel. Altes Buch, staubt. Aber es staubt nur deshalb, weil wir es nicht anfassen. Wenn wir es benutzen, ist der Staub weg. Ausprobieren. Funktioniert. Was ist diese Botschaft? Jetzt kommt's. Betet an, der gemacht hat Himmel und Erde und die Wasserquellen. Die Erde und das Meer und die Wasserquellen. Anbetung. Und jetzt soll mir jemand sagen, das betrifft mich nicht, ich bin nicht religiös. Ich lache nur noch. Wir beten Schauspieler an. Wir beten Sänger an. Wir stehen vor dem Spiegel und beten uns selbst an. Wir beten alles an. Autos, Bilder, Figuren. Wir fallen nieder vor Steinfiguren. Wir reisen an bestimmte Orte, an Wallfahrtsorte und küssen Steinen und Holz die Füße. Ja oder nein? Und Gott verzweifelt mit uns und sagt, warum macht ihr das? Ihm bricht das Herz, weil er uns geschaffen hat und möchte gerne, dass wir aufwachen, dass es Gott gibt. Und wir sagen, ich bin nicht religiös. Das ist nicht wahr. Das ist eine Lüge. Diese Welt ist nicht areligiös. Diese Welt verehrt nur den falschen Gott, nämlich das Ego, das Ich. Und wer hinter dem Ich steht? Ich ist einer, den habe ich vorgestellt im letzten Thema. Der Lichtträger, der falsche Morgenstern, Lucifer, der Lichtträger, der die Menschheit befreit. The liberation of humanity, das Programm, spirituelle Werk der Vereinten Nationen. Oh, wenn ich nur die Gabe hätte, alle 5 Abende in einem Satz nochmal zusammenzufassen, ich kann es aber nicht. Betet an, der gemacht hat Himmel und Erde. Betet an, der gemacht hat Himmel und Erde. Was machen wir? Die Wissenschaft hat gesagt, ich habe Physik mit einer 5 abgeschlossen oder einer 4 oder einer 3, bin gerade noch so durchgekommen. Und ich sage, die Wissenschaft hat gesagt. Ja, was hat sie denn gesagt? Sie hat gesagt, vergess Gott. Das passt mir gut. Deswegen zitiere ich die Wissenschaft. Es passt gut in meinen Bauch rein. Denn die Wissenschaft sagt mir auch, neben dem, dass sie das hier sagt, hier, das ist dein Urgroßvater. Und neben dem, dass sie das sagt, sagt sie, bleib wie du bist. Die Wissenschaftler, die meisten, ich will niemand Unrecht tun, es gibt wunderbare Wissenschaftler, die wirklich wissenschaftlich denken. Aber neben dem, dass die Wissenschaft sagt, du warst eigentlich mal ein Fisch, sagt sie auch, bleib wie du bist. Brauchst dich nicht verändern. Sei wie du bist, vergess Gott, das ist alles nur für schwache Menschen, die Krücken brauchen. Und soll ich Ihnen was sagen? Mir kam jemand, als ich frei wurde, nach meinem Gebet und nach Gott schrie und gesagt habe, lieber Gott, wenn es dich gibt, bitte hol mich aus diesen Lügen und aus diesem Dreck raus, aus diesem Lügengeflecht, dieser Selbstbetrug. Und das war der erste Tag in meinem Leben, wo ich frei war. Nicht nur von Drogen. Ich bin seit bis heute ohne Entzug, ohne Gruppendynamik, ohne ich heiße Nicola Taubert und ich bin trockener Alkoholiker. Ich bin nicht trocken, ich bin frei. Diese Wissenschaft möchte nicht, dass wir uns verändern. Das ist die Evolution, die wir gerade erleben. Der Mensch entwickelt sich von hier zum Affen. Er bückt sich vor Maschinen, vor... Ist das schlimm, wenn man einen Firmennamen sagt? Okay, ich modifiziere es. Die Menschen bücken sich heute, es wird eine neue Religion. Eischrott oder so ähnlich heißt es. Der Mensch ist nichts mehr wert, wenn er nicht dieses Gerät in der Tasche hat. Er ist nichts mehr wert. Fragen Sie einen Jugendlichen, der in der Schule ist, der kein Gerät hat mit dieser Marke. Nichts wert. Wer bist du denn? Wir haben uns absolut zurückentwickelt von einem aufrecht stehenden Menschen zu einem Menschen, der in gebückter Haltung ist und alles anbetet, was ihm unter die Quere kommt. Und bitte, damit wir uns klar sind, ich weiß nicht, was Sie verstehen unter Anbetung, alles, was in Ihrem Leben die absolute Priorität hat, vor Ihrem Schöpfer, ist Ihr Gott. Und die meisten Menschen haben sich als absolute Priorität. Ich hörte mal diesen Spruch bei jemandem auf dem T-Shirt, ich musste dann wirklich lachen, weil es passt. Die Frage, stumpft der Mensch vom Gaffen ab? Stumpft der Mensch vom Gaffen ab? Das ist doch mal eine Lösung. Ist es auch eine Art Lösung? Ich glaube, die passt viel besser. Nein, im Ernst. Wir haben aufgehört zu denken. Wenn ich gesund werden will, gehe ich zum Arzt, der macht das für mich. Wenn ich seelisch gesund werden will, gehe ich zum Psychiater, der macht das schon für mich. Ich habe für alles etwas. Ich brauche Gott nicht mehr. Ich brauche nicht mehr denken. Ich sage, die Wissenschaft hat gesagt. Und wenn ich es beweisen will, sage ich, ich sage dir den Beweis. Nimm eine 4 und mach dahinter 12 Nullen. Und du hast den Beweis. Frage an Sie, nur kurz bevor ich weitergehe, weil es ein ernstes Thema ist. Unsere Gesellschaft wird von Kindesbeinen an manipuliert. Das hat fatale Folgen. Die Menschen sind erwachsen, sind völlig sinnentleert. Selbstmord. Kaputt hier. Das und das und das und das. Sie sagen, ich überziehe. Ja, vielleicht überziehe ich ein bisschen, damit die Sachen deutlich werden. Aber vielleicht untertreibe ich auch. Also denken wir mal. Dürfen wir mal 2 Minuten denken? Ja oder nein? Darf ich? 2 Minuten denken? Okay. Ich schwimme in dem Urozean. Und ich schwimme Richtung Land. Und ich kriech aus dem Urozean ans Land. Weil mein Wunsch ist, ich möchte eine Lunge. Und so kriech ich aus dem Wasser. Und weil mein Wille so stark ist, komme ich genau 3 Meter weit. Und dann ersticke ich. Aber weil ich es versucht habe, sagt mein Sohn Lurch, er sagt, der Papa ist ein toller Kerl, ich werde es schaffen. Er hat für mich das getan, als Vorbild, ich werde es machen. Und mein Sohn Lurch schwimmt aus dem Urozean heraus, ans Land. Er kriecht raus, er schafft es 4 Meter. Und er erstickt. Sollen wir weitermachen? Eine Woche später kommt mein Uronkel, mein Neffe, Entschuldigung, ich gehe in die falsche Richtung. Und er geht aus dem Urozean und er kriecht raus. Was passiert mit ihm? Bitte sagen Sie es mir. 5 Meter. Und was passiert mit ihm? Er erstickt. Bitte, ich gehe keinen Schritt weiter heute Abend. Stimmt das oder stimmt das nicht? Ja oder nein? Ja. Wir machen es rückwärts. Ich habe eine Lunge und ich möchte Kiemen. Für jeden, der es testen will, der sagt, ich kann nicht mehr zurückgreifen auf 4 Milliarden Jahre, ich möchte es heute testen. Bitte springen Sie ins Wasser. Und haben Sie den tiefen Willen, dass Sie Kiemen wollen. Gehen Sie in die Volkshochschule und machen einen Kurs, wie Sie Ihren Willen stärken. Wie Sie sich das Zentrum Ihres Lebens finden und wie Sie in dem Zentrum Ihres Lebens ganz tiefer Sicherheit sind, dass Sie eins werden mit dem Universum und dann irgendwann Kiemen haben. Und dann gehen Sie in den Becken, springen rein und bleiben unten am Boden. Und Sie schaffen, wenn Sie der Weltmeister im Apnoe-Tauchen sind, genau 10 Minuten. Und dann sind Sie tot. Mausetot. Und wenn Ihr Sohn reinspringt und das Gleiche macht, ist er mausetot. Und wenn 5 Jahre später jemand reinspringt, ist er mausetot. Ja oder nein? Die Wissenschaft hat gesagt, es kann nicht, ich meine, was jetzt nicht sein kann, kann ja sein, wenn wir 20 Nullen dran machen. Das kann ja sein. Aber nur dann, liebe Freunde, wenn wir das Denken aufhören, wenn wir uns angefangen haben zu bücken vor Wissenschaftlern, die sagen, es gibt keinen Gott. Und dann sagen wir sind nicht religiös. Und ich sage Ihnen, das ist die größte Religion, die es auf dieser Erde gibt. Die größte Religion. Was ist die gute Nachricht? Fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre. Die Stunde des Gerichts ist gekommen. Betet an, der gemacht hat Himmel und Erde. Jetzt schauen Sie mal, der Mann, der sich im Weltethos als der Führer der Weltpolitik herausarbeitet, wer jetzt nicht da war, der weiß nicht, was ich sage, bitte nachschauen auf den DVDs. New York Times, Papst bestätigt die Evolutionstheorie. 25.10.96, Zitat, Papst Johannes Paul II. Hat die lehrende Autorität der römisch-katholischen Kirche hinter die Ansicht gebracht, dass der menschliche Körper nicht die unmittelbare Schöpfung Gottes gewesen sein kann, sondern das Produkt eines allmählichen Prozesses der Evolution ist. Und wissen Sie was? Meine lieben Verwandten, die alle wunderbare Katholiken sind, die ich liebe habe, wissen das nicht. Einige wissen es, weil ich es Ihnen gesagt habe. Es gibt so wunderbare, wunderbare, ernsthafte Christen in der katholischen Kirche, die sich wundern würden, wenn sie das lesen. Aber sie haben keine Zeit, ich muss arbeiten, ich muss Überstunden machen, ich kann keine Zeitung lesen, ich kann nicht mich bilden. Entschuldigung, dass ich übertreibe, aber manchmal ist es so. Wir sind so getrieben von unserer Zeit, wir können gar keine Zeit mehr. Keine Zeit, tut mir leid, keine Zeit, keine Zeit. Ach, könnten wir vielleicht, keine Zeit, tut mir leid, keine Zeit. Aber wenn ich zu Hause bin, Fernsehen an, 3 Stunden vor irgendeinem Quatsch sitzen, aber ich habe keine Zeit. Klar habe ich keine Zeit, kein Wunder. Nochmals, ich möchte es nochmal deutlich machen und dann lasse ich diesen Punkt. Ich bin bautechnisch ausgebildet. Jeder Wissenschaftler auf dieser Welt, egal was er glaubt, würde ich gerne herausfordern, mir das Gegenteil davon zu beweisen, dass ich recht habe. Und zwar, ich bekomme einen Auftrag von einem Bauherrn, der sagt, ich möchte ein Haus bauen. Ich sage, kein Problem. Ich arrangiere das, ich koordiniere die Logistik. Ich lasse einen LKW kommen, der beladen ist mit Kalksandsteinen, Dachgebälk, Marmorplatten, Gips, Elektroinstallation, Waschbecken, Toilettenschüsseln, Tapete, fehlt was? Teppich, Fenster, danke. Kamin, okay, es ist Land. Ich habe das auf dem LKW, ich schütte es in die Baugrube und ich sage ihm, das vollkommenste Haus bekommen Sie, wenn Sie ein bisschen warten. Er will zwar einziehen, weil er gerade frisch verheiratet ist, aber er muss ein bisschen warten. Was ich sagen will, ist Folgendes. Glauben Sie, dass aus diesen Materialien nach 4 Milliarden Jahren ein Haus wird? Ja oder nein? Ich lasse Sie nicht nach Hause gehen ohne diese Antwort. Ja, nein, geht nicht. Geht nicht. Aber jetzt, ich sage Ihnen was. Ich habe Ihnen jetzt die Materialien geliefert. Materie. Die Wissenschaft sagt, dass das alles ohne Materie geht. Denn es macht... Die Materie ist da und jetzt muss die Materie nur Zeit haben. Genug Zeit haben. Und dann wird das, was hier sitzt, auf dem Stuhl. Sie können das glauben. Es ist Ihre freie Entscheidung. Ich habe mich entschieden, seit dem Zeitpunkt, seit ich 23 bin, dass ich denke. Wollen Sie auch denken? Hören Sie mal in der New York Times noch ein Zitat. In einem formellen Statement, gesandt zum Bischöflichen Akademie für Wissenschaften am Mittwoch, sagte der Papst, dass neue Erkenntnisse dazu führen. Die Wissenschaft sagt, Zitat, dass die Evolutionstheorie mehr als mehr anzuerkennen sei, als nur eine Hypothese. Ja, es gibt neue Erkenntnisse. Ja, welche denn? Wo denn? Gibt es was Neues unter der Erde? Entschuldigung, über der Erde? Auf der Erde? Salomo sagt, der war viel klüger, der hat gesagt, es gibt nichts Neues. Gibt nichts Neues, alles schon erklärt. Noch eine, 2007. Diskussionen um die Evolutions- und Schöpfungstheorie ist absurd, so heißt es. Weil es für die Evolution, welche realistisch erscheint, die wir anerkennen müssen und die unser Verständnis des Lebens bereichert, viele wissenschaftliche Beweise gibt. Es ist nur interessant, dass die fähigsten Wissenschaftler auf dieser Erde, die fähigsten Biologen, die es nur gibt, von Behi bis anderen, sagen, das stimmt gar nicht. Wir haben gar keine Beweise. Seltsam, oder? Eigenartig. Warum sage ich das heute Abend Ihnen? Ich möchte Sie nicht angreifen. Es gibt einen Grund, warum heute die Menschen an Sinnlosigkeit kaputt gehen. Lasst uns essen und trinken, morgen sind wir tot. Ja, warum denken Menschen denn so? Weil sie glauben, sie wurden trainiert in ihrem Denken, dass wenn sie, ich lebe hier 60, 70 Jahre, bin tot, vorbei, alles vorbei. Ich komme aus dem Nichts, gehe ins Nichts. Schön, war nett, ich habe mal geheiratet, habe mal vielleicht ein Kind gehabt, ich habe irgendwo mal was erlebt, Karriere ein bisschen gemacht, vorbei. Aber einer wird vergessen. Wissen Sie wer? Gott. Und Gott hatte etwas eingerichtet bei der Schöpfung, dass die Menschheit nicht vergessen sollte, dass es jemanden gibt, der sie liebt. Der sagt, komm zu mir. Hast du ein Problem? Komm zu mir. Der Text in Offenbarung 14 ist ein Aufruf, den Schöpfer anzubeten. Und betet an, der gemacht hat Himmel und Erde. Das ist nicht primitiv, das ist hochintelligent. Schauen Sie mal, was bedeutet das für uns? Kolosser Kapitel 1, Vers 16. Denn in ihm, und der ist hier gemeint, ist Jesus. In ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist. Das Sichtbare, das Unsichtbare, es seien Throne oder Herrschaften oder Mächte oder Gewalten. Es ist alles durch ihn und zu ihm hingeschaffen. Ich muss das runterbrechen. Die Bibel hat den Anspruch, deswegen muss sie auch weg. Die Bibel hat den Anspruch, dass nicht nur sie geschaffen wurden. Die Bibel hat noch einen größeren Anspruch, nämlich, dass sie geschaffen wurden auf ein Ziel hin. Sagen Sie mir in dem Text, auf welches Ziel hin sie geschaffen sind. Auf welches Ziel hin? Soll ich helfen? Und zu ihm hin geschaffen. Das ist unser Lebensziel. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Oder in Hebräer Kapitel 11, Vers 6. Wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ihren Lohn gibt. Wir sind auf Gott hin geschaffen. Wenn Sie das bezweifeln, nehmen Sie ein Mikroskop und schauen Sie mal in Ihren Körper rein. Sie werden staunen, was Sie entdecken. Sie sehen Intelligenz. Sie sehen Liebe. Und wenn Sie es nicht sehen, dann warten Sie, bis der Körper schwanger wird. Und dann schauen Sie hinein, tief hinein in den Körper, wie sich ein kleiner Mensch heranbildet. Und dieser Mensch gepflegt, genährt wird durch eine Nabelschnur von einem Menschen, der diesen kleinen Menschen streichelt. Das sagt was über Gott. Das passt nicht in ein anderes Weltbild. Vor kurzem kam hier ein, es war nicht nur hier, es war in einer anderen Vortragsreihe, da kam ein junger Mann zu mir, der sagte, hallo. Ich sagte, hallo. Er sagte, ich bin Atheist. Ich sagte, freut mich, Sie kennenzulernen. Und er sagte, das ist ja interessant, was Sie alles sagen, aber das setzt voraus, dass es Gott gibt. Ich sagte, richtig. Er sagte, es gibt keine Beweise für Gott. Ich sagte, Sie können auch nicht beweisen, dass es ihn nicht gibt. Aber ich wollte mit ihm nicht streiten. Ich habe kein Interesse, mit Menschen zu streiten, weil es nichts bringt. Mich interessiert, dass die Menschen Gott kennenlernen, weil ich ihn auch kennenlernen durfte. Und nachdem er mir mit voller Überzeugung deutlich machen wollte, dass alle wissenschaftlichen Fakten dagegen sprechen, habe ich ihn was gefragt. Und diese Frage hat ihn sehr nachdenklich gemacht. Ich fragte ihn, sagen Sie mal, können Sie sich erinnern an den Moment, als Sie der Gebärmutter von Ihrer Mutter waren? Wissen Sie es noch damals? Es war eine gute Zeit. Warm, ich muss nicht arbeiten, werde ernährt. Ich habe ihm gesagt, Gott liebt sie. Ja, aber Gott gibt es gar nicht. Wie war das, als wir im Bauch unserer Mutter waren? Wie war das? Wie viele Kinder haben im Bauch ihrer Mutter gewusst und den Beweis gehabt, dass es die Mutter gibt? Wie viele? Kein einziges Kind. Hat das Kind Wärme gehabt? Ja. Hat es zu essen gehabt? Ja. War es sicher? Ja. Die Bibel sagt, Gott lässt die Sonne aufgehen über den Gerechten und Ungerechten. Er gibt den Gerechten Essen und er gibt den Ungerechten Essen. Das ist fantastisch. Wir wollen Gott erklären. Wir maßen uns an, heute zu beweisen, Gott gibt es nicht, während Gott uns ernährt und liebt und uns streichelt. Und uns dann, wenn wir wollen, aber nur wenn sie wollen, herausholt aus diesem Zustand, wenn die Zeit reif ist, und herausholt aus diesem Zustand und sie in die Welt kommen und plötzlich die Welt erkennen, wie sie ist, nicht schallgedämpft, nicht dunkel und finster, sondern plötzlich hell. Und das Erste, was der Mensch macht, wenn er in diese Welt kommt, ist schreien. Das ist normal. Verstehen Sie, die Bibel spricht von der Wiedergeburt. Dass der Mensch wiedergeboren wird, damit ihm die Augen aufgehen und er erkennt, oh, da ist Mama. Das erkennt er nicht dadurch, dass er einen Aufsatz liest, dass die Mama ihn geboren hat. Sondern das Kind weiß, wer Mama ist, indem es an die Brust kommt und saugt und Nahrung bekommt und genährt wird. Das wollen aber die Menschen nicht. Die wollen nicht an die Brust Gottes kommen, wollen auch nicht Nahrung haben aus der Bibel. Das lebendige Wasser, das sie nährt und den Durst löscht. Nein, wollen wir nicht. Gibt keinen Gott. Als ich diesen jungen Mann gesagt habe, Gott liebt sie, egal was sie über ihn denken, verabschiedete er sich und er ging nach Hause. Und er sagte keinen Ton mehr. Und ich weiß warum. Weil er tief in seinem Herzen getroffen war. Weil das, was dem Menschen fehlt, diesem jungen Mann fehlte, war Geborgenheit. Geborgen von einem liebenden Gott, der einen Plan für sie hat, für die Ewigkeit. Offenbarung 4, Vers 11. Herr unser Gott, du bist würdig zu nehmen Preis und Ehre und Kraft, denn du hast alle Dinge geschaffen. Und durch deinen Willen waren und wurden sie. Alle Dinge geschaffen. Nicht nur alle Dinge, auch sie. Und damit verpflichtet sich Gott, für ihr Leben zu sorgen. Wo ist eine Mutter? Wo ist eine Vater? Wobei, jetzt, wenn ich nicht sage, werde ich ganz still. Ich muss zugeben, ich muss hier mich korrigieren. Ich wollte gerade sagen, wo ist eine Mutter, die, wenn sie ein Kind gebärt, es liegen lässt? Und ich muss mich einfach meinen Mund zumachen. Denn heute finden wir Babys im Mülleimer. Ja oder nein? Schon mal davon gehört in den Zeitungen? Baby im Mülleimer gefunden? Baby unter der Parkbank gefunden? In der Bibel steht, ich erinnere mich gerade daran, wo Gott uns wissen lässt, und wenn eure Mutter euch doch verlässt, sichert uns Gott doch seine Liebe zu. Wann verstehen wir das endlich? Wann? Was geschieht jetzt? Offenbarung 5, Vers 8, da fielen die vier Gestalten und die 24 Ältesten nieder vor dem Lamm und ein jeder hatte eine Harfe und goldene Schalen voll Räucherwerk, das sind die Gebete der Heiligen. Hört sich alles sehr komisch an, aber schauen Sie mal. Das sind Wesen im Himmel, Engel, die beten Gott an. Und dann heißt es hier, und jedes Geschöpf, das im Himmel ist und auf Erden und unter der Erde und auf dem Meer und alles, was darinnen ist, hörte ich sagen. Übrigens, daraus hat Händel auch ein wunderbares Oratorium gemacht. Würdig ist das Lamm. Dem, der auf dem Thron sitzt, und dem Lamm sei Lob und Ehre und Preis und Gewalt in Ewigkeit zu Ewigkeit. Meine Frage an Sie. Was zeigt uns die Bibel, warum Gott zu verehren ist und anzubeten ist? Warum? Warum? Weil wir ihn verstehen? Nein. Weil wir ihn genau erklären können? Nein. Warum? Es gibt nur einen Grund, warum Gott sagt, dass er anbetungswürdig ist. Einen einzigen, der ihn unterscheidet von allen anderen Göttern in diesem ganzen Universum und menschengemachten Universum. Er ist der Schöpfer. Punkt. Er ist der Schöpfer. Gott ist würdig, weil er der Schöpfer ist. Liebe Freunde, das hat die Menschheit vergessen. Fast alle haben es vergessen. Unsere Kinder, die nichts dafür können, und mir tun sie so leid. Unsere Kinder können nichts dafür, dass sie im Biologieunterricht entleert werden, sinnentleert werden. Und die Krisen vorprogrammiert werden, wenn sie 16, 17, 18 Jahre alt sind. Ich kann Ihnen das sagen, als Seelsorger habe ich damit gearbeitet. Menschen haben nicht das Problem, dass der Zahn wehtut, Weisheitszähne, das Bein wird älter, die Arme und die Knochen bekommen Arthrose. Wir wissen, dass wir älter werden. Damit findet sich der Mensch ab und manche eben nicht so gut. Aber wenn ein Mensch heute mit 16, 17 Jahren Selbstmord macht, weil er keinen Sinn mehr hat, dann stimmt was nicht mehr mit unserer Welt. Und der Grund ist der, und ein junger Mann war drauf und dran nach einem Selbstmordversuch und wir sprachen miteinander und er war fest entschlossen, den zweiten durchzuführen. Und ich habe ihm gesagt, du brauchst es nicht zu tun. Gott hat Sinn für dein Leben. Vertrau ihm einfach mal. Lass einfach mal los dein Leben. Lass mal für einen Augenblick los. Mach mal die Hand auf. Du willst dein Leben selber regeln. Du willst selber dein Leben steuern zu einem Ziel, von dem das du gar nicht kennst. Lass mal los. Probier's aus. Gott hat dich lieb und hat gesagt, kommt her, die du mühselig und beladen seist. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch. Lernt von mir, ich bin sanftmütig und demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Ich habe mit dem Mann gebetet, habe ihm gesagt, lass es sein. Du brauchst dich nicht umbringen, denn das Problem liegt nicht in deinem Körper. Das Problem liegt hier in deinem Denken. Probier es einfach mal, sprich mal mit Gott. Er hat es gemacht. Er ist heute ein ganz wunderbarer Mann, der eine ganz verantwortliche Stellung in der Gesellschaft hat. Keine Überlegung mehr mit Selbstmord. Warum? Weil er plötzlich Sinn erkannt hat. Er hat verstanden, dass es einen Plan gibt für seine Zukunft. Ich kann die Menschen gut verstehen, dass sie heute verzweifeln bei den Nachrichten, die wir heute jeden Tag hören. Liebe Freunde, es ist höchste Zeit, dass wir anfangen, uns zu entscheiden, wem wir die Ehre geben wollen. Fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre. Und jetzt möchte ich Ihnen was sagen. Ich habe Ihnen gestern darüber gesprochen, warum es den Sonnenkult gibt und warum der Weltethos mit aller Gewalt den Sonnenkult einführen will. Und das hat einen Grund. Ich habe Ihnen gezeigt, durch alle Dokumente der Geschichte, dass die Christenheit bis zum 4. Jahrhundert noch nie den Sonnentag angenommen hatte. Ich habe Ihnen aber noch nicht gesagt, warum Gott bei der Schöpfung diesen Tag als letzten Tag in der Schöpfungswoche überhaupt erst gemacht hat. Und das bin ich Ihnen schuldig. Dieser Tag, der missverständlicherweise in das jüdische Glaubensgut hineininterpretiert wird, ist das Zeichen, dass Gott bei der Schöpfung hinterlassen hat für die Menschen, damit sie sich an etwas erinnern. Das ist der Grund, warum die 10 Gebote heißen, du sollst nicht, du sollst, du sollst nicht, du sollst nicht. Aber ein Gebot sagt, Zachar, erinnere dich. Vergiss nicht diesen Tag. Es gäbe heute keine Evolutionssinnkrise, wäre dieser Tag nicht vergessen worden. Glauben Sie es mir? Es ist ein Mahnmal. Sind Sie schon mal vorbeigelaufen an einem Mahnmal? Gibt es hier in Starnberg ein Denkmal? Ja oder nein, ich kenne die Stadt nicht so gut. Gibt es hier ein Denkmal? Irgendeins? Wer ist aus Starnberg? Gibt es hier ein Denkmal? Nein? Kann ich? Gibt es eins? Danke. Wozu dienen Denkmäler? Wenn Sie in die ehemalige, ich war zweimal in Kasachstan und wenn man in den Norden noch ging, selbst heute in dem demokratischen Umbruchsprozess, da findet man Städte, da heißen die Straßen noch genauso wie früher. Leninstraße hier, da, Marktstraße und so weiter. Und bis vor einigen Jahren stehen, also als ich noch dort war, 2008, standen ganz im Nordosten, standen immer noch solche Figuren, Denkmäler von Personen. Warum zum Beispiel, nur ein Beispiel, warum in aller Welt haben Leute wie Lenin oder auch Saddam Hussein oder andere, es gibt ja auch positive Denkmäler, also nicht so, soll es ja nicht sein, aber warum haben sie in dem ganzen Staat, in dem sie lebten, ihre Counterfeits als Denkmäler gemacht? Warum? Warum machen diese Leute das? Damit die Leute, die Bevölkerung, permanent daran erinnert wird, wer der Chef ist. Ja oder nein? Überall, wohin ich gehe, muss es auf mich einwirken. Da steht er wieder. Bloß nicht vergessen, wer der Chef ist. Denkmäler sind dazu da, damit wir etwas nicht vergessen. Dieser Tag, den Gott gemacht hat, ist ein Denkmal in der Geschichte, damit die Menschheit etwas nicht vergisst, und zwar wer der Schöpfer ist. Und in Offenbarung 14 kommt dieser Aufruf für alle Völker, Nationen, Stämme und Sprachen, wo es heißt, fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre. Und betet an, der gemacht hat, Himmel und Erde und die Meere und die Wasserquellen. Die Menschen haben es vergessen, wir haben es vergessen. Ich will niemand zu nahe treten, aber es ist ein Fakt. Und wir haben eine gute Erklärung. Die Wissenschaft sagt, 20-0. Wir prüfen zwar und wir schalten unseren Verstand aus, aber wir nehmen es an. Was mich ja immer wieder erstaunt, liebe Freunde, ist, wie schnell Menschen bereit sind, Lüge anzunehmen. Und wie hart es heute ist, Menschen die Wahrheit zu sagen. Es ist wirklich knallhart. Es ist ein Kampf. Kapitel 20, Vers 8 bis 10. Hören Sie das Wort hier. Der Luther übersetzte mit Gedenke. Dort steht das Wort, erinnere dich. Warum? Von 10 Geboten. Eins sagt, erinnere dich, weil Gott wusste, dass die Menschheit es vergessen würde, wer der Schöpfer ist. 6 Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun, aber am 7. Tage ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. Denn in 6 Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darinnen ist, und ruhte am 7. Tag. Darum segnete er der Herr den Sabbattag und heiligte ihn. Und dieser Sabbattag vom Hebräischen heißt nichts anderes. Nichts anderes als Ruhe. Shabbat heißt Ruhe. Übrigens, die Wurzel, die hebräische Wurzel kommt von Sheva. Und Sheva ist die Zahl 7. Der 7. Tag führt zur Ruhe. Und das meint nicht, liebe Freunde, dass ich an diesem Tag meine Füße hochlegen kann und ausruhen kann, weil ich gearbeitet habe. Das meint die Bibel nicht. Denn das können Sie 6 Tage in der Woche machen, die Füße hochlegen. Was bedeutet das Wort Shabbat? Als ich 1995 heiratete, wusste ich, ja, ein bisschen verzogenen Kopf der Mann da, da wusste ich ganz genau, warum ich meine Frau heirate. Ich hoffe, das wissen wir alle, die wir verheiratet sind. Der Grund war ganz einfach. Ich, jetzt muss ich vorsichtig sein, irgendwo ist sie. Ich wollte gerade sagen, ich habe sie erwählt. Die Wahrheit ist, bevor ich überhaupt gemerkt habe, dass es meine Frau ist, hatte sie schon 3 Jahre vorher mich erkannt. Und ich war blind wie ein Maulwurf. Also eigentlich, naja. Aber ich habe entschieden, dass ich mit ihr in die Flitterwochen fahre, weil ich sie erwählt habe. Ich habe mich nicht entschieden, für eine ihrer Schwestern mit ihnen in der Flitterwochen zu fahren. Die Frage, welcher Tag der ist, den Gott bestimmt hat, damit wir zur Ruhe kommen. Nicht ausruhen von schwerer Last nur, physisch, sondern zur Ruhe kommen. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Ich bin sanftmütig, ich bin demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Ich kann noch so viel meine Füße hochlegen, entspannen und Kurse belegen. Und ich werde vielleicht niemals meine Ruhe finden für meine Seele, innerlich getrieben. Das meint Shabbat. Gott hatte diesen Tag erwählt, so wie ich meine Frau erwählt habe. Gott hat diesen Tag erwählt, weil er wusste, dieser Tag ist es. Ich möchte ihn absondern von den anderen 6. Es ist nicht eine Frage, wo ich anfange zu zählen, mit wem ich in die Flitterwochen fahre. Schwester 1, Schwester 2, Schwester 3, Schwester 4, Schwester 5, Schwester 6, Schwester 7. So viele Schwestern hat sie nicht. Aber angenommen, sie hätte so viel. Ist doch nicht eine Frage, wo ich anfange zu zählen. Meisten Menschen glauben, heute ist eine Frage, wo ich anfange zu zählen, welcher der Ruhetag ist. Nein, es ist eine Frage der Erwählung. Wer hat diesen Tag erwählt? nicht Menschen, Gott. Und Satan fordert das Herzstück der Autorität Gottes raus, indem er den Sonnenkult seit tausenden von Jahren am Leben erhält und wieder in der Christenheit reaktiviert hat. Durch was? Und hier geht es nicht primär um einen Tag. Hier geht es darum, um die Autorität. Gott hat gesagt, sagte Eva, esst von diesem Baum. Die Schlange sagt, das Medium, durch das Satan zu Eva sprach, ess von diesem Baum. Denn wenn du davon isst, wirst du wie Gott. Du kannst dein Leben selber bestimmen. Du wirst wissen, was gut und böse ist. Du wirst so sein wie Gott. Das ist doch, worum es geht in unserer Gesellschaft. Wir wollen so sein wie Gott. Deswegen, Gott sagt, bitte erkennt die Bedeutung von diesem Tag. Warum ich diesen Tag abgesondert habe bei der Schöpfung. Wir sagen, nö, wollen wir nicht. Uns gefällt das, was alle machen, was das Weltethos macht. Sonnenkult, Reaktivierung von Sonnenverehrung. Das ist die älteste Religion, die gerade vor unseren Augen reaktiviert wird im Weltethos. Wer nicht da war, weiß jetzt nicht, wovon ich rede. Die anderen haben es gesehen. Überall, wohin wir gucken, in Religion und Kirchen, Reaktivierung des Sonnenkultes. Aus diesem Sonnenkult soll der Frieden kommen. Die Taube, Weltfrieden, aus dem kleinsten gemeinsamen Nenner. Hören Sie mal, das habe ich Ihnen gestern nicht vorgelesen, was Kardinal Gibbons sagt. Die Schrift, die Bibel fordert die religiöse Beachtung des Samstags. In über 120 Sprachen heißt das, was wir Samstag nennen, Schabbat. Russisch, Subota. Kurdisch oder Osmanisch, Yom Etzabt. Sogar in Borneo heißt es, in der asiatischen Sprache heißt es Sabbat. 140 Sprachen, Italienisch, Sabato. Wir können Polnisch, alles, suchen Sie Sprachen durch. Aber die Sprachen, die am meisten versuchen, Gott zu verdrängen, haben auch den Namen völlig unverändert. Saturday, Saturn-Tag. Von dem auch Samstag abgeleitet ist. Die Bibel führt uns direkt an die Schöpfung zurück. Dieses Weltkonzept, diese Sicht von Gott führt uns direkt zur Schöpfung. Und die katholische Kirche sagt, ja, stimmt. Die Schrift, die Bibel fordert die religiöse Beachtung von Samstag. Aber sagt die Kirche, die Bibel ist keine Autorität. Wir sind Autorität. Und er sagt, die Sachlage und die Logik fordern die Annahme und Entscheidung für eine der beiden folgenden Standpunkte. Entweder für den Samstag oder der Allgemeingültigkeit und Einhaltung, dass der Sonntag heilig ist. Es gibt keinen Kompromiss. Und ich möchte es Ihnen nochmal sagen. Warum? Ich möchte Ihnen jetzt was zeigen und sagen, was Sie noch nie gehört haben. Und ich werde es belegen, dass Sie das noch nie gehört haben. Selbst Christen wissen davon nichts. Selbst Christen, die den Sabbat kennen, wissen manchmal gar nichts davon. Nämlich, was ist die wahre Bedeutung des Samstags? Was ist die Bedeutung? Warum hat Gott diesen Tag weggesondert? Es muss einen Grund geben. Gott macht nichts ohne Grund. Wir begnügen uns oftmals damit, dass wir sagen, ja, klar, es muss einen Tag geben, wo man Ruhe hat. Ja, wir haben einen Tag, wo wir Ruhe haben. Ja, mittwochs kann ich auch ruhen. Dienstags auch. Montags auch. Wozu brauche ich Samstag? Ich kann in jedem Tag ruhen. Ruhe. Aber das meint nicht Schabbat. Dieses Wort, dieses hebräische Wort hat eine tiefere Bedeutung als ich möchte einfach mal physisch ruhen. Schauen Sie mal. Aus diesem Grund, weil diese Bedeutung verändert wurde, die wahre Bedeutung dieses Tages, der ein Autoritätszeichen ist, der Schöpfermacht Gottes, warnt eine neue Botschaft, warnt davor und sagt, ein zweiter Engel folgte, nachdem, wo der Aufruf kommt, ihn anzubeten, und sprach, sie ist gefallen, haben wir studiert, Babylon, diese große Stadt, denn sie hat mit ihrem Zorneswein, ihrer Hurerei, alle Völker getränkt. Und ich hörte eine andere Stimme vom Himmel, die sprach, geht raus von ihr, mein Volk, dass ihr nicht teilhabt an ihrer Schuld und nichts empfangt von ihren Plagen. Und ein dritter Engel folgte ihnen und sprach mit großer Stimme, Wenn jemand das Tier, haben wir gestern studiert, wer das Tier ist, aus dem Meer. Das Tier ist die gleiche Macht, wie in Offenbarung 17 Hure genannt wird. Wenn jemand dieses Tier anbetet und sein Bild und nimmt das Zeichen an seine Stirn oder an seine Hand, jetzt kommt es um diese Fälschung. Wir sind dabei zu was ist das Original? Die Fälschung ist das Malzeichen. Das Original ist das Siegel Gottes. Was ist dieses Siegel? Dieses Tier, das in der Offenbarung so dargestellt wird, es ist nur ein künstlerisches Gemälde, es hat keine Bedeutung, wird so dargestellt, dieses Tier hat Eigenschaften, von dem gesagt wird, dass es die ganze Erde verführt. Und Tier steht immer für eine politische Nation. Und eine religiös-politische Nation, wie wir gestern studiert haben. Diese religiös-politische Nation würde die ganze Erde trunken machen durch den Wein. Und jetzt sagt die Bibel, wer das anbetet, wer vergisst, wer der Schöpfer ist, der wird von dem Wein des Zornes Gottes trinken, der unvermischt eingeschenkt in den Kelch seines Zorns. Und jetzt sage ich Ihnen was, ich traue es mir. Es ist der sechste Abend und ich habe kein Interesse, Ihnen was vorzuhalten. Wenn Sie heute in Kirchen gehen, hören Sie nur noch eins. Egal, was du tust, egal, was du machst, egal, was du anstellst in deinem Leben. Ach, das ist für Gott alles nicht wichtig. Gott liebt dich nur. Ja, Gott liebt mich. Aber wenn durch mich Menschen zerstört werden, Gott ist ein Gott, der nicht zuschaut, dass Menschen zerstört, zerstückelt und weiß ich nicht, was alles tut. Es gibt einen Zeitpunkt in der Geschichte, wo Gott Rechenschaft fordert von diesen Menschen, die mit der Schöpfung umgehen, als wäre es ihr Eigentum. In Offenbarung 11 heißt es, dass Jesus wiederkommen würde zu einer Zeit, wo die Menschheit die Erde dabei ist zu zerstören. Wir sehen heute keinen Respekt vor einem Schöpfer und es wird zerstört. Und deswegen ist ein Gericht angesprochen. Schauen Sie mal, was das Original ist dieses Malzeichens. Was ist dieses Siegel? Und der Drache wurde zornig über die Frau und ging hin, Krieg zu führen mit den übrigen ihrer Nachkommenschaft. Diese Frau haben wir identifiziert als die Nachfolger Gottes, die Gott anbeten, die ihn ernst nehmen. Und dann heißt es, ein Merkmal. Achten Sie jetzt genau auf das Merkmal dieser Frau. Genau das Gegenteil von der Hure wird gesagt. Diese Frau, diese Nachfolger, welche die Gebote Gottes halten und haben das Zeugnis Jesu. Sie halten die Gebote. Und in Offenbarung 14 wird von ihnen gesagt, hier ist die Geduld der Heiligen. Hier sind die, da halten die Gebote Gottes und haben den Glauben Jesu. Die Menschen suchen heute die richtigen Kirchen und die richtigen Religionen. Und ich sage nochmals, suchen Sie nicht die Wahrheit in einer Religion. Suchen Sie niemals die Wahrheit in einer Kirche. Sie werden enttäuscht sein. Sondern suchen Sie und finden Sie die Wahrheit. Und dann werden Sie erkennen, wo diejenigen sind, die die Wahrheit leben. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit. Es heißt in der Bibel, diese Menschen halten die Gebote. Sie reden nicht darüber, sie tun sie. Das Weltethos ist mit aller Gewalt dran, diese Gebote abzulösen. Weil diese Gebote gewährleisten, dass sie frei sind und nur vom Schöpfer abhängig sind und nicht von Menschen. Menschliche Satzungen und Gebote garantieren ihnen, dass sie versklavt werden unter den Vorstellungen von menschlicher Macht und menschlicher religiösem Wahn. Deswegen, die Gebote sind eine Garantie für Freiheit. Können Sie mir folgen, dass Gebote eine Garantie für Freiheit sind? Oder ist das schwierig zu verstehen? Wie ist es mit dem Gebot, du sollst auf der Autobahn nur in einer Richtung fahren? Ist das eine Regel im Gesetz, ja oder nein? Hallo? Ja, es ist ein Verkehrsgesetz. Steht Strafe drauf. Nun, welcher Wahnsinn ist es zu sagen, Ich fühle mich aber frei genug, in die andere Richtung zu fahren. Das ist absurd. Wenn hier steht ein Gebot, ein Regel steht, die wir antreffen in dieser Welt, Vorsicht, Hochspannung, Lebensgefahr, bitte nicht berühren oder nicht betreten, dann ist es ja erst ein Gebot, nicht die Bitte. Nicht betreten! Oh, das engt mich ein. Och, das engt mein Leben so ein. Nicht betreten. Gebote engen nicht ein, sofern sie Sinn machen und wahr sind. Gebote garantieren, dass ich leben kann. Denn sie bewahren mich davor, dass ich zerstört werde. Wenn ich an einem Abgrund stehe und da steht ein Warnschild, nicht betreten, Absturzgefahr oder Einsturzgefahr in einem Haus, ja, dann braucht er nicht sagen, aber ich tue es trotzdem. Ich bin frei. Ja, aber wenn ich dann sterbe, wessen Schuld ist es? Der das Gesetz gemacht hat oder der es übertreten hat? Der es übertreten hat. Ganz einfach. Die Gebote Gottes sind gut. Römer Kapitel 7, Vers 7, so ist das Gesetz. Heilig, gerecht und gut. Die Menschen sagen aber, das engt mich ein. Du darfst nicht, du darfst nicht, du darfst nicht. Darfst nicht rauchen, darfst nicht trinken, darfst nicht morden. Ach, das ist so schrecklich, ich darf nichts mehr. Nein, es ist gut. Es ist gut für sie und für mich, die Gebote. Und hier steht, da gibt es Menschen. Und da ist es dieses Wort hier. Hier ist die Geduld der Heiligen. Ja, wo sind die Heiligen dieser Welt? Die stehen alle mit einem Heiligenschein irgendwo in der Vitrine. Was sind denn Heilige? Heute wird alle Nase lang jemand heilig gesprochen. Der ist heilig, weil mindestens eins passiert ist. Ist ein Wunder passiert durch ihn und jemand ist gesund geworden durch ihn. Wenn diese Voraussetzungen sind, diese zwei Voraussetzungen, sind wir Anwärter als Heilige. Es muss ein Wunder geschehen im Zusammenhang mit meiner Person und es muss jemand gesund werden, den ich geheilt habe, weil er mich berührt hat oder sonst irgendwelches Zeug. Dann bin ich heilig. Was für ein Konzept von Heiligkeit. Die Bibel sagt, wenn wir Gott achten und verehren und tun, was er uns sagt, sagt die Bibel, sind wir heilig. Weil das Wort heilig, kadosch im Hebräischen, bedeutet nicht, ich habe einen Schein auf meinem Kopf. Das heißt nicht, ich fange an, irgendeiner Vitrine zu stehen. Heilig bedeutet, dass ich abgesondert werde. Das meint kadosch, abgesondert. Und Gott schuf die Erde in 6 Tagen. Am 7. Tag ruhte er und heiligte ihn. Das heißt, dieser Tag wurde von Gott abgesondert für einen bestimmten Zweck, den die anderen Tage nicht haben. Die anderen Tage sind genauso gut wie der Sabbat. Aber der Sabbat wurde abgesondert für einen Zweck, nämlich, dass er ihm gehört. Als Bindeglied, das die Menschen niemals vergessen. Als Denkmal in der Weltgeschichte, dass sie nie vergessen, dass es einen Schöpfer gibt. Deswegen muss er weg. Denn unter diesem Einfluss des Schöpfers, der mich frei macht durch seine Gebote, hat das Weltethos keine Chance. Das Weltethos wird entlarvt als eine billige menschliche Kopie. Mehr nicht. Und deswegen muss dieses Gesetz weg. Und das wissen alle Vertreter vom Weltethos, egal ob sie politische Vertreter sind oder religiöse Vertreter oder Finanzgrößen. Die Gebote müssen weg, weil sie das Bewusstsein eines Schöpfergottes ausradieren. Erinnere dich, der Glaube Jesu. Die Offenbarung spricht von einer Gruppe von Menschen. Und leider wird dieser Text so oft missbraucht. Eine Gruppe von Menschen, die auf einem Berg stehen, mit Jesus zusammen, einem symbolischen Berg, einer symbolischen Zahl. Aber das Kennzeichen dieser Menschen wird eindeutig dargestellt in diesen Worten. Diese Menschen, die dort mit ihm stehen, haben den Namen von Jesus und den Namen seines Vaters geschrieben auf ihrer Stirn. Ah, jetzt wird's interessant. Wo ist denn das Malzeichen, von denen alle sprechen und Filme gemacht werden? Auf der Stirn. Das ist die Kopie. Was bedeutet es, die Stirn? Was ist hinter ihrem Stirnknochen hier? Was befindet sich dahinter? Der Verstand? Der Frontallappen. Wofür ist der Frontallappen zuständig in unserem Gehirn? Bitte? Also Sie müssten mal einen Vortrag halten, wenn Sie lernen, laut zu sprechen. Wozu dient der Frontallappen? Dort sitzt der menschliche Wille. Dort sitzt der menschliche Analyseprozess im Frontallappen. Das können Sie jeden Neurologen fragen. Das ist nicht das limbische System oder der Hypothalamus, der für Gefühle und für andere Dinge zuständig ist. Das heißt, die Identität dieser Menschen, die nicht einem menschengemachten Ethos folgen, sondern den Geboten Gottes, haben ihre Identität in dem Vater, in dem Schöpfer und in Christus, durch den der Vater alles geschaffen hat. Hier. Sie haben sich entschieden, weil sie überzeugt sind, dass das der richtige Weg ist. Sie wurden nicht manipuliert. Das Markzeichen kann entweder an der Stirn sein, schauen Sie nach Offenbarung 13. Es kann entweder an der Stirn sein oder an der Hand. Kein Mikrochip. No, no. Das Mikrochip kommt sowieso. Aber das, wie, nochmals, woran erkennt man die Kopie? Woran? Am Original. Das ist ein Gesetz, das können Sie prüfen in allen Bereichen, vom Geld bis zu sonst was. Die Kopie ist immer eine, so nah wie möglich, es macht keinen Sinn, bitte, wenn die Kopie völlig anders ist als das Original. Die Kunst der Fälschung ist, so originalgetreu wie möglich an das Original ran. Wenn das Chip wirklich, wirklich das Markzeichen des Tieres wäre, müsste das bedeuten, dass Gott uns chippen will. Das ist absurd. Das Markzeichen des Tieres ist ein ideologischer Prozess an der Stirn, eine Transformation hier drin durch Manipulation. Die Menschen werden überzeugt, dass der Friede, den die Welt gibt, der richtige Friede ist. Oder, und das ist nicht bei dem Siegel, das Siegel kann man nur an der Stirn haben. Überzeugung! Das Markzeichen Offenbarung 13 kann man an der Stirn haben oder an der Hand. Das bedeutet, schauen Sie nach in der Bibel, binde deine Gesetze als einen Stirnriemen oder an deine Hand, heißt es im Alten Testament. Das heißt, die einen folgen Geboten aus Überzeugung und folgen den Geboten Gottes, denn es sind seine Namen, des Vaters und Jesu Identität. Jesus hat die Gebote gehalten des Vaters. Aber die anderen sind entweder überzeugt oder sie tun einfach nur das, was von ihnen verlangt wird. Da braucht es kein Gehirn. Deswegen steht in der Offenbarung 13, sie haben das Markzeichen an ihrer Stirn oder an ihrer Hand. Sie sind überzeugt oder sie sind nicht überzeugt und es interessiert sie gar nicht, das Weltethos und die neue Weltordnung. Sie tun es einfach, weil es alle tun. Herzliche Grüße von Gustave Le Bon, dem Analytiker der Massenpsychologie. Was ist dieses Siegel an der Stirn? Bevor wir heute diesen Abend beschließen, möchte ich, dass Sie verstehen. Was ist dieses Siegel, von dem es diese Kopie gibt, unter denen alle Menschen, können Sie nachlesen, alle Menschen steht auf dieser Erde, nahmen sich dieses Markzeichen an die Stirn. Dort steht nicht, es wurde ihnen verpasst. Da steht, sie nahmen es sich selbst an die Stirn. Das bedeutet, sie werden irgendwie so beeinflusst, dass sie überzeugt sind, dass das gut ist. Erinnert sie das an was? Wenn die Menschen rufen Frieden und Sicherheit, dann wird sie was ereilen? Verderben. 1. Thessalonicher 5, Vers 3 und 4. In der Bibel steht, dass die Menschen hier versiegelt an der Stirn werden. Und jetzt gehen wir der Sache auf die Spur. Was ist das Siegel? Und dann werden wir verstehen, was das Markzeichen ist. Schauen Sie mal. Offenbarung Kapitel 7. Und ich sah einen anderen Engel aufsteigen vom Aufgang der Sonne her. Der hatte das Siegel des lebendigen Gottes und rief mit großer Stimme zu den vier Engeln, denen Macht gegeben war, die Erde und dem Meer Schaden zu tun. dann heißt es, tue den Erde und dem Meer keinen Schaden, bis nicht versiegelt sind die auf der Erde, die Zahl, die Vollzahl meint, alle, die wollen. Das ist keine mystische Zahl. Alle, die wollen. Gott wartet so lange, bis jeder sich entschieden hat. Und wenn sich jeder entschieden hat, hat Jesus versprochen, dass er wiederkommt. Und dann heißt es Offenbarung 7, Vers 2, und ich, Entschuldigung, Römer 4, schauen wir mal, was das Siegel ist. Nehmen wir die Bibel als Kontext. Das Zeichen der Beschneidung aber empfing er als Siegel der Gerechtigkeit des Glaubens. Nun, Beschneidung, wir müssen alle Juden werden. Ja oder nein? Ist ja gerade eine Diskussion. Ist übrigens eine interessante Sache, auf die ich jetzt nicht eingehen will. Dass mittlerweile Gesetze besprochen und verabschiedet werden sollen, die darüber regeln sollen, ob Juden sich beschneiden dürfen oder nicht. Das ist ja hochinteressant. Das ist ein religiöser Ritus, bei dem sich der Staat überhaupt nicht einzumischen hat. Ob das gut ist, die Beschneidung nicht, das ist sei mal dahintergestellt. Aber der Staat hat sich da nicht einzumischen. Gnade uns Gott, wenn der Staat anfängt, sich da einzumischen. Übrigens, darf ich Ihnen das kurz erzählen, haben Sie mitbekommen, dass vor wenigen Monaten in England einer der bekanntesten Banken, ich sage jetzt keinen Namen, einer der bekanntesten Banken das Konto aufgelöst hat, einer religiösen Gruppe, einer kirchlichen Gruppe, ich sage auch keinen Namen, die ein öffentliches Schreiben verfasst hat gegen Homosexualität. Ich will hier nicht darüber sprechen, ich will auch nicht über Menschen richten, die vielleicht diese Gesinnung haben. Das ist ein anderes Thema. Ich glaube, dass Gott Adam und Eva geschaffen hat und nicht Adam und Stefan. Das ist meine Überzeugung. Aber ich habe Bekannte gehabt und Leute, die mir sehr nahe stehen, die von dem betroffen waren. Das ist nicht mein Thema. Aber es gibt eine kirchliche Gruppe, die eine öffentliche Meinung vertritt über eine Frage, die auch Ethik betrifft. Und deswegen steht in der Bibel etwas über diese Sache, Römer Kapitel 1. Und was macht die Bank? Sie schließt das Bankkonto. Hochinteressant. Offenbarung 13 steht, dass die Zeit kommt, wo niemand mehr kaufen oder verkaufen kann, wenn er nicht das Zeichen hat an seiner Stirn, wenn er mit in diese Einheit gehört. Alles eins, nichts Ausgrenzendes. Bloß nicht mehr die Wahrheit sagen, koste es, was es wolle. Zack, wird das Bankkonto aufgelöst. Bin mal gespannt, wann ihr oder mein Konto aufgelöst wird, weil wir vielleicht der Überzeugung sind, dass der Samstag der richtige Tag ist in der Bibel. Mal sehen. Wer weiß? Jetzt zu der Beschneidung. Die Bibel sagt, wir sollen uns nicht an einem Glied beschneiden lassen. Paulus hat gesagt, wir sollen unser Herz beschneiden, weil unser Herz hart ist gegen die Wahrheit. Das ist die wahre Bedeutung der Beschneidung. Jesus sagte sehr deutlich, dass wir unser Herz beschneiden sollen. Das war nur eine äußere Form damals. Das war nur ein äußeres Zeichen, so wie die Hochzeit am Traualtar ein äußeres Zeichen ist. Ich stehe mit meiner Frau am Altar und mich fragt jemand, willst du? Und ich sage, ja. Dann kommt ein Ritual, bei den meisten in Deutschland zumindest, wo man Ringe austauscht oder irgendetwas macht. Etwas für die Öffentlichkeit, damit die Leute sehen, ich werde jetzt verheiratet. Aber dieses Ritual ist doch nicht die Bedeutung der Ehe. Die Ehe zeigt sich doch im Alltag, ob ich meine Frau liebe oder meine Frau mich liebt. Das zeigt sich doch nicht durch einen Ring, den ich am Finger habe. Verstehen Sie das? Die Beschneidung im Alten Testament war von Gott nur ein äußeres Zeichen, damit die Menschen sich erinnern sollen. 3 bis 4 Mal am Tag. Sich daran erinnern sollen, dass eigentlich ihr Herz sich beschneiden soll. Sie sollen im Herzen beschnitten sein. Jesus hat so gekämpft mit seinem Volk. Er sagt zu den Alten, es ist euch gesagt durch die Alten, ihr sollt nicht töten. Ich aber sage euch, und jetzt macht er den Sinn rein, warum es gesagt wurde, du sollst nicht töten. Ich sage euch, wer zu seinem Bruder sagt, du Idiot, der hat ihn getötet. Es ist euch gesagt durch die Alten, ihr sollt nicht Ehe brechen. Ich sage euch, wer eine Frau ansieht, sie zu begehren, der hat mit ihr die Ehe gebrochen. Jesus kam, um wieder Sinn zu geben dem Gesetz. Wieder das Gesetz voll zu machen, damit es endlich wieder Sinn macht für den Menschen. Nicht eine Hülse ist. Ah ja, ich habe mich beschnitten. Oh, ich trage einen Ehering. Oh, ich mache dies, ich das, äußerlich, alles klar. Ich gehe in die Kirche, ich mache dieses. Toll. Aber was ist mit unserem Herzen? Es bleibt so, wie es ist. Ich mache, was ich will. In der Bibel steht, das Zeichen der Beschneidung empfing er als Siegel der Gerechtigkeit des Glaubens. Das ist die Bedeutung des Siegels. Da gibt es eine Gruppe von Menschen, die an der Stirn versiegelt werden. Und das ist das Zeichen der Gerechtigkeit aus Glauben. Das bedeutet, ich vertraue Gott. Ich sage nicht, aber mein Wille geschehe, sondern ich sage, dein Wille geschehe. So sollte er ein Vater, es geht hier um Abraham, werden alle, die zu glauben, ohne beschnitten zu sein. Sehen Sie das? Abraham sollte der Vater werden für alle Menschen, die nicht beschnitten sind. Der Glaubensvater. Warum? Weil er Gott glaubte. Er vertraute Gott. Wenn Gott was gesagt hat, hat Abraham ihn ernst genommen. Bis hin, dass er seinen eigenen Sohn bereit war zu opfern. Was eigentlich völliges Unding ist in der Bibel. Die Bibel verachtet Menschenopfer. Und Gott sagt zu Abraham, gib mir deinen Sohn Isaak, schneid ihm die Kehle durch. Das war der ultimative Glaubenstest. Ja, ja, ich glaube an Gott. Okay, komm, folg mir nach. So habe ich das nicht gemeint. Und als Abraham das Messer ansetzt an die Halskehle seines Sohns Isaaks, in dem Moment, wo Abraham bereit ist zu schneiden, ruft Gott ihn, halt! Ich sehe jetzt, dass du mir deinen Sohn nicht vorenthalten willst. Warum hat er das mit Abraham gemacht? Warum? Damit Abraham mal fühlt, wie das ist, wenn der Vater seinen Sohn Jesus auf die Erde schickt und ihn töten lässt für deine und meine Schuld. Damit der Glaube gerechnet werde zur Gerechtigkeit. Nicht aus Werken, nicht aus Symbolen, nicht aus Altären, Bildern, die wir verehren, weil ich Gott glaube und ihm vertraue. Das ist das Entscheidende. Schauen wir Offenbarung 7 an, Vers 2. Tut der Erde und dem Meer und den Bäumen keinen Schaden, bis wir versiegeln die Knechte unseres Gottes an ihren Stirnen. Aber der feste Grund Gottes besteht und hat dieses Siegel. 2. Timotheus 2, Vers 19. Der Herr kennt die Seinen, und es lasse ab von der Ungerechtigkeit, wer den Namen des Herrn nennt. Das ist der Grund, warum Jesus sagt, sie werden zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt, böse Geister ausgetrieben und so weiter. Und Jesus sagt zu ihnen, und ich werde euch zu euch bekennen, ich habe euch noch nie gekannt. Geht weg von mir, ihr Täter der Ungerechtigkeit. Jemand fragte mich, hier einer der lieben Gäste, woran erkennt man falsche Prophetie? Woran erkenne ich das, wenn mir Leute plötzlich das Falsche sagen? Wir haben in deinem Namen geweissagt. Jesus sagt, ich kenne euch gar nicht, geht weg von mir. Falsche Prophetie ist ein, merken Sie das, ein wichtiges Prinzip. Galater Kapitel 1, Vers 8 und 9. Paulus sagt, und wenn zu euch jemand kommt, wenn wir oder jemand zu euch kommt und euch ein anderes Evangelium predigt, als ihr es von uns gehört habt, der sei verflucht. Und ich sage nochmal, selbst wenn ein Engel vom Himmel käme, hören wir das? Ein Engel vom Himmel käme, der ein anderes Evangelium predigt, als wir es euch gepredigt haben, der sei verflucht. Ganz einfach, das ist die Antwort. Wissen Sie, wie viele Religionen heute verführt werden, wo in der Geschichte der Religion ein Engel vom Himmel herabsteigt und eine neue Offenbarung bringt? Vorsicht vor Engeln, die erscheinen. Ich kenne Leute, die haben diese Erscheinung gehabt. Ich glaube an echte Engel. Aber ich glaube nicht daran, dass alles, was erzählt wird, Wahrheit ist. Das ist die wahre Bedeutung des Siegels. Heilig dem Herrn. Was bedeutet es? Schauen Sie mal. Du sollst auch ein Stirnblatt, jetzt wissen Sie, warum dieses Siegel in der Offenbarung an der Stirn liegt. Du sollst ein Stirnblatt machen aus feinem Gold und darauf eingraben, wie man Siegel eingräbt. Heilig dem Herrn. Und was heißt heilig? Abgesondert. Gott möchte mich für sich als Eigentum absondern und deswegen nennt er die Menschen heilig. Damals wurde das an der Stirn durch ein Stirnblatt signalisiert bei den Priestern, dem Gott zugehörig. Und das ist entscheidend. Offenbarung 14,12, hier ist die Geduld der Heiligen. Was macht einen Mensch heilig in dieser Welt? Was denn? Nochmal, dass er auf seiner Stirn, in seinem Stirnlappen, im Frontal Lobe, dass dort eingraviert ist in meine Identität, ich gehöre Gott. Ich bin für ihn abgesondert. Ich bin sein Eigentum. Ich vertraue ihm. Ich halte seine Gebote. Heilig dem Herrn. Hier steht's. Und jetzt möchte ich Ihnen zwei, drei Sätze zeigen. In Hesekiel. Was hat das mit dem Sabbat zu tun? Warum müssen Sie das wissen? Unbedingt. Warum gab Gott überhaupt den Sabbat? Nicht damit man einen Tag physische Ruhe hat. Das ist okay, aber das kann ich mittwochs genauso. Sonntags auch. Aber es gibt eine Sache, die kann man nicht ohne Sabbat. Und das ist Ruhen. Ich meine nicht Ruhen, was Sie da meinen, sondern das, was die Bibel mit Ruhen meint. Hören Sie mal. Und ich gab Ihnen meine Sabbate. Entschuldigung, und meine Sabbate soll dir heiligen, dass sie ein Zeichen sein. Das hebräische Wort, bitte nachschlagen, das hier steht, heißt Siegel. Das hebräische Wort kann hier übersetzt werden mit Siegel. Lesen wir es nochmal. Ich gab ihnen meine Sabbate, Entschuldigung, und meine Sabbate sollt ihr heiligen, dass sie ein Siegel sein zwischen mir und euch, damit ihr wisst, dass ich der Herr bin, euer Gott. Was ist das Ziel des Sabbats? Daran zu erinnern, wer der Schöpfer ist, wer Gott ist. Das ist das Geheimnis hinter dem Sabbat. Er ist ein ewiges Denkmal, dass wir nie vergessen, wer der Schöpfer ist. Die moderne Geschichte beweist es, dass wir es vergessen haben. Hier steht, ich gab ihnen auch meine Sabbate, Vers 12, ich gab ihnen auch meine Sabbate zum Zeichen, wieder, zum Siegel zwischen mir und ihnen, damit sie erkennen, dass ich der Herr bin, der sie heiligt. Hier ist die Geduld der Heiligen. Hier sind die Gebote Gottes halten. Verstehen Sie das? Ich hoffe das. Sonst wären alle anderen Themen für nichts. Denn wir gehen auf einen Punkt zu in der Weltgeschichte, warum mit aller Kraft diese Sonnenverehrung wieder gesetzlich verankert werden muss, wie von Kaiser Konstantin. Es ist ein Schachzug, um die Menschen abzulenken davon, von dem Evangelium, das in der ganzen Welt gepredigt wird. Allen Nationen, Stämmen und Sprachen. Deswegen muss dieser Tag, die Bedeutung des Tages unerkannt bleiben. Jesus Christus ist der Herr des Sabbats. Und wenn ich den Sabbat nicht verstehe, verstehe ich überhaupt nicht, warum er überhaupt den Menschen gegeben wurde. Nicht als Last, 1000 Schritte, du darfst jetzt nicht. Oh, Vorsicht, am Sabbat darfst du das nicht, jenes nicht, das ist nicht der Sinn. Jesus sagte, der Mensch ist nicht um des Sabbatwillens gemacht, sondern der Sabbat um des Menschen willen. Ja, was ist denn der Sinn des Sabbats? Ruhe, Schabbat. Aber was bedeutet das? Haben Sie Ruhe? Ich frage nicht, haben Sie in Ihrem Leben einen Tag, wo Sie einfach mal länger schlafen, wo Sie nicht arbeiten müssen? Meine Frage ist, haben Sie in Ihrem Leben Ruhe? Ruhe für Ihr Leben, für Ihre Seele. Ruhe. Wissen, dass Gott Ihr Leben in seiner Hand hat. Dass er Sie liebt. Die brauchen Sie. Denn in den nächsten Jahren werden Dinge auf uns zukommen in dieser Weltgeschichte, die Sie nur bestehen können, wenn Sie Ruhe haben. Hier steht's, er ist ein Herr über den Sabbat, ein Herr über den Sabbat, ein Herr über den Sabbat. Das ganze Evangelium, alle Evangelisten sagen, Jesus ist der Herr über den Sabbat. Überall ist es verankert, überall. Sprachlich ist es verankert. Aber jetzt zeige ich Ihnen was, die älteste Sprache der Erde. Hier sind noch Malaiisch, Swahili, überall, wie ich es Ihnen sagte, Kurdisch, Französisch, Harisabtu, überall. Ich könnte Ihnen hunderte von Sprachen aufzählen. Aber das Interessante ist, eine der nachweislich ältesten Sprachen der Welt, Ghanesisch, über 5000 Jahre nachweislich alte Sprache. Ich hatte einen Lehrer, der war Ghanese, und der erzählte uns, was Samstag auf Ghanesisch heißt. Weiß das hier jemand? Kann jemand Ghanesisch? Ich weiß, gibt hier viele, in Ghana gibt es sehr, sehr, sehr viele, aber interessanterweise, dieser Tag heißt in allen Dialekten in Ghana genau das Gleiche. Und dieser Tag heißt hier folgendes: Mimi Nada. Ist ganz einfach zu verstehen, man muss es nur mal wissen. Mi heißt in Ghanesisch ich. Mi, mi heißt ich, ich. Und na ist ein Artikel und da heißt Tag. So heißt Samstag. Jetzt übersetzen Sie mal. Es ist der Tag des Ich, ich. Schon seit 5000 Jahren weiß man, dass der Samstag der Tag ist des Ich, ich. Ja, woher kennen wir das denn? Mose sagt, was soll ich sagen, wenn du mich nach Ägypten schickst? Und sie sagen, wer hat dich geschickt? Sage ihnen, ich bin, der ich bin, sagt Luther. Ein bisschen falsch übersetzt. Aber er sagt, ich bin, der ich bin. Sage ihnen, so ist sein Name. Ich, ich. Ich bin der Seiende, vom Hebräischen übersetzt. Ich bin seiend. Mimi Nada, das sehen wir hier in 2. Mose 3,14. Ich bin, der ich bin. Da sprach er, so sollst du zu den Söhnen Israels sagen. Der Ich bin hat mich gesandt. Es ist der Tag des Ich, ich. Fantastisch, wie in der ganzen Kultur Jahrtausende zurück verankert ist, dass der Tag, den Gott gehört und den er gemacht hat, damit wir verstehen, was Schabbat heißt. Es bedeutet nochmals, vielleicht nerve ich Sie, es bedeutet nicht, dass Sie einen Tag haben, in dem Sie nicht arbeiten sollen. Ja, Sie sollen nicht arbeiten, aber nicht zu dem Zweck, dass man einfach sagt, ich habe einen freien Tag. Das können Sie auch am Mittwoch machen. Wir sollen uns frei halten, die Zeit, aus einem Grund. Ich möchte es Ihnen zeigen. Der eigentliche Grund liegt in Hebräer Kapitel 4. Paulus sagt etwas, und ich möchte Ihnen das noch mitgeben. In Hebräer Kapitel 4 sagt er was Unglaubliches. Nur was heißt unglaublich? Was mein Gehirn fast gesprengt hat, als ich über den Sabbat nachdachte. Die verheißene Gottesruhe. Erst schreibt er davon, dass er sagt, wenn es heißt, heute, wenn ihr seine Stimme hören werdet, so verstockt eure Herzen nicht, wie es bei der Verbitterung geschah in der Wüste, wo er sie rausführen wollte. Und jetzt sagt er, so lasst uns nun mit Ehrfurcht darauf achten, dass keiner von euch zurückbleibe, solange die Verheißung noch besteht, dass wir zu einer Ruhe eingehen sollen. Hören Sie mal, Hebräer Kapitel 4, Vers 3. Denn wir, die wir glauben, gehen ein in die Ruhe, Schabbat. Wie er gesprochen hat, ich schwor in meinem Zorn, die in der Wüste gegen Gottes Autorität rebelliert haben und sich geweigert haben und gesagt haben, ich möchte tun, was ich will. Da heißt es hier, sie sollen nicht zu meiner Ruhe kommen. Jetzt achten Sie mal drauf, wie Paulus ein Wortspiel macht. Nun waren ja die Werke von Anbeginn der Welt fertig. Denn so hat er an einer anderen Stelle gesprochen vom siebten Tag. Und Gott ruhte am siebten Tag von allen seinen Werken. Doch an dieser Stelle wiederum, sie sollen nicht zu meiner Ruhe kommen. Nun, die Israeliten haben damals den Sabbat gehabt und sie kamen trotzdem nicht zu der Ruhe Gottes. Interessant. Man kann den Sabbat haben und nicht zur Ruhe Gottes kommen. Also die Ruhe meint mehr als nur einen Tag einfach nicht zu arbeiten. Was ist diese Ruhe? Und da es nun bestehen bleibt, Vers 8, dass einige zu dieser Ruhe kommen sollen und denen, denen es zuerst verkündigt ist, nicht dahin gekommen sind, wegen ihres Ungehorsams. So, die Bibel sagt uns, wenn ich gegen Gott ungehorsam bin, werde ich in meinem Leben ruhelos. Das mag ich bewusst nicht wahrnehmen, dass ich da irgendwo gegen Gott gehe, aber ich werde in meinem Leben ruhelos. Und dann heißt es hier, hören Sie mal, da es nun bestehen bleibt, dass einige zu dieser Ruhe gekommen sind, so bestimmt er abermals einen Tag, ein Heute. Und er spricht nach so langer Zeit durch David, wie er eben gesagt hat, heute, wenn ihr seine Stimmen hören werdet, so verstockt euer Herzen nicht. Denn wenn Josua sie zur Ruhe geführt hätte, das Volk, so würde ja Gott nicht danach noch von einem anderen Tag geredet haben. So ist also noch eine Ruhe vorhanden für das Volk Gottes. Und jetzt hören Sie diesen Satz an, speichern Sie ihn tief ab. Denn wer zu Gottes Ruhe gekommen ist, der ruht auch von seinen Werken, so wie Gott von den seinen. Wissen Sie, was das bedeutet? Von den Werken. Wer bestimmt ihr Leben? Meine Werke. Die Bibel sagt, du wirst durch Glauben gerecht. Als Siegel. Aus Glauben gerecht. Ich brauche nur Gott Glauben und Vertrauen. Ich brauche kein eigenes religiöses Werk zu verrichten. Ich brauche nicht mir mein selbst religiöses Werk zu bauen. Ich brauche Gott nur zu vertrauen und zu sagen, Herr, ich möchte deinen Willen tun. Wer zur Ruhe gekommen ist, der ruht von seinen Werken. Meine Frage an Sie heute Abend ist, wessen Moral und ethischen Kodex wollen Sie folgen? Ihren eigenen? Dem Ethos? Der neuen Weltordnung? Oder wollen Sie Gottes Wort vertrauen? Wenn Sie sich für das Weltethos entscheiden, dann werden Sie mit der Masse gehen, ja, aber Sie werden keine Ruhe finden. Wenn Sie sich für Gott entscheiden, sein Wort, dann werden Sie gegen den Strom schwimmen müssen und das ist nicht einfach, aber Sie werden Ruhe finden für Ihre Seelen. Ruhe, weil ich Gott vertraue, weil ich ihm gehorche. Probieren Sie es aus, ob ich Ihnen Quatsch erzähle. Petrus, aber Johannes antworteten und sprachen, urteilt selbst, ob es vor Gott recht ist, dass wir euch mehr gehorchen als Gott. Und sie antworteten und sprachen, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Ich möchte Ihnen was sagen, ich weiß nicht, ob ich Sie wiedersehe. Ich bin sehr dankbar dafür, dass Sie sich wirklich Zeit genommen haben. Ich weiß, dass das nicht einfach ist, diese Themenspektrum hier in 6 Themen. Aber ich weiß nicht, ob wir uns wiedersehen. Aber ich habe eine Bitte an Sie. In der nächsten Zeit, irgendwann in der Zukunft, sagen uns die Zitate, die wir studiert haben im Weltethos, wird von Ihnen verlangt werden, dass Sie absolute Werte aufgeben, um einem menschengemachten Wertekodex zu folgen. Das wird implizieren, dass Sie sich verabschieden von allem, was Gott gesagt hat. Und Sie werden auch dann sich verabschieden müssen von Ihrem Schöpfergott. Was ist unsere Entscheidung? Ich bin in meinem Leben, ich kann das nicht alles erzählen, ich will es auch nicht alles erzählen, aber ich bin in meinem Leben, in den besten Jahren meines Lebens. Ich habe genug Geld verdient. Ich hatte Ansehen, ich hatte genug Freunde. In den besten Jahren meines Lebens habe ich eins nicht gehabt. Das war Ruhe. Ich konnte noch so viele Tage frei haben, irgendwo an der Sonne gebräunt. Ich hatte aber keine Ruhe in meiner Seele. Ich war auf der Flucht. Ich war auf der Flucht vor Gott. Ich möchte Sie heute Abend fragen, wenn wir heute Abend diesen Abend schließen, bitte seien Sie ehrlich zu sich selbst. Sind Sie auf der Flucht vor Gott? Irgendwo? Im Geheimen? Wenn er sagt, komm, vertrau mir. Geh meinen Weg. Bitte bedenken Sie das. Ich würde mich freuen,
wenn Sie mehr als 3 Minuten oder 5 Stunden oder einen Tag, sondern nehmen Sie sich Zeit, überdenken Sie das, wem Sie nachfolgen wollen. Menschliche Autorität und dem Sonnentag, der die ganze Welt verbindet, oder Gottes Zeichen der Autorität und seiner Schöpfermacht und zur Ruhe kommen, weil sie ihm vertrauen und seine Gebote gehorchen. Ich und mein Haus haben uns entschieden. Wir wollen Gott folgen. Wir wollen ihm vertrauen. Wir wollen nicht einem menschengemachten System folgen. Ich habe mich entschieden. Und ich möchte Sie heute Abend fragen, wollen Sie auch Gott als den Schöpfer vertrauen und seine Gebote halten, nicht menschengemachte Systeme? Wenn das Ihr Wunsch ist, möchte ich Sie einladen, das Gott zu zeigen, nicht mehr. Er ist hier, er sieht Sie, jetzt in diesem Augenblick. Würden Sie es ihm zeigen wollen, indem Sie die Hand heben und sagen, ich kenne dich vielleicht nicht so richtig, wie ich sollte, aber ich möchte dir als meinem Schöpfer vertrauen. Führ mich auf dem Weg deiner Gebote und nicht einem menschengemachten Gesetzeskodex. Ich möchte das. Und wenn Sie das wollen, möchte ich Ihnen eine Verheißung geben, jetzt mit nach Hause. Die ist nur für Sie, ganz speziell für Sie. Lesen Sie mal. Euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre. Euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, soll aufgehen die Sonne der Gerechtigkeit und Heil unter ihren Flügeln. Und ihr sollt herausgehen und springen wie die Mastkälber. Das ist eine Verheißung. Wissen Sie, was damit gemeint ist? Es wird, wenn Jesus wiederkommen wird, wird es 2 Gruppen von Menschen geben. Die Bibel sagt, es wird Menschen geben, Offenbarung Kapitel 6, die, wenn Jesus wiederkommen wird, in den Wolken des Himmels, wie er gesagt hat in Offenbarung 14, ich komme wieder, ich will euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wie ich, wo ich bin. 1500 Mal in der Bibel steht, Jesus kommt wieder, ich komme wieder, ich komme wieder. Offenbarung endet mit 3 Mal, siehe, ich komme bald, siehe, ich komme bald, siehe, ich komme bald. Jesus kommt in diese Welt wieder. Und die Offenbarung sagt, es wird 2 Gruppen von Menschen geben. Die einen werden rufen, Berge fallt über uns und verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm. Warum? Weil sie diesem Wahnsinn gefolgt sind, einem menschlichen System einzutauschen gegen das schöpferische Prinzip, seinem Wort zu gehorchen. Und das ist die Verheißung der anderen Menschen. Hier. Euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, soll aufgehen die Sonne der Gerechtigkeit. Nicht der Sonnenkult, sondern die Sonne der Gerechtigkeit. Ich möchte zu diesen Menschen gehören. Ich möchte zu der Gruppe gehören, die, wenn Jesus wiederkommt, sagt, auf den habe ich gewartet. Das ist der, auf den ich gewartet habe. Und ich sage, Wahnsinn! Ich habe mein Leben lang habe ich gedacht, das wäre alles nur Quatsch. Möchten Sie diesen Leuten gehören? Ich ja. Ich möchte heute Abend darum bitten, dass Gott uns die Kraft gibt, seine Gebote zu halten. Sie können es nicht aus ihrer Kraft. Vielleicht gehen Sie nach Hause und sagen, ich möchte es gern tun. Mein Mann, der macht nicht mit, meine Frau macht nicht mit, die denken, ich bin blöd. Mein Arbeitgeber, was soll ich sagen? Ich kann das nicht, Gottes Gebote folgen, das geht nicht. Dann möchte ich Ihnen was sagen. Gott weiß, was in Ihrem Leben passiert. Aber es heißt auch in der Bibel, alles vermag ich durch den, der mich dazu mächtig macht. Und darum will ich bitten heute Abend. Ich möchte Sie einladen, mit mir diese Serie und diesen Abend zu schließen, mit dem gemeinsamen Gebet. Ich lade Sie dazu ein, aufzustehen. Unser Schöpfer Gott, ich würde mich so sehr sehnen, wenn wir dich jetzt sehen könnten mit unseren Augen. Aber ich erinnere mich daran, Jesus, dass du gesagt hast, du glaubst, Thomas, weil du siehst. Selig sind aber die, die nicht sehen und dennoch vertrauen. Du kennst unser Leben, du kennst jeden Einzelnen hier. Du kennst unsere Beweggründe, unsere Ängste, unsere Sorgen, du kennst aber auch unsere Freuden. Du kennst unsere Schwächen und du kennst unsere Schuld, die wir vielleicht schon seit Jahren mit uns rumtragen. Wie oft haben wir auf Menschen mehr gehorcht als auf dich? Ich habe nur eine Bitte, Herr. Das ist meine ganze Bitte. Dass du uns die Kraft schenkst, deinen Geboten zu folgen, die gut sind. Ich habe die Bitte, dass du die lieben Menschen hier, die hier sind und die vielleicht schon früher gegangen sind oder gehen mussten, die in den letzten Tagen hier waren und einiges gehört haben, was vielleicht neu manches bekannt war, dass du uns näher zu dir ziehst, dass wir unsere selbstgemachten Vorstellungen eintauschen gegen das, was du uns zu sagen hast. Herr, und ich bitte dich, dass du hilfst, dass wir verstehen, dass es nicht um die Information geht, sondern um das, dass unser Herz, unser Denken sich ausrichtet auf dich. Ich danke dir für die lieben Menschen, die hier waren und die hier sind. Ich weiß, du hast einen Plan für jeden von uns, für unsere Kinder, für unsere Freunde, für unsere Bekannten. Du hast gesagt, siehe, ich komme wieder. Ich möchte, dass ihr seid, wo ich bin. Ich glaube, dass das bald sein wird. Bitte hilf uns, dass wir vorbereitet sind an diesem Tag. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du eine Perspektive uns gibst der Freude, der Hoffnung. Eine Perspektive, die nicht menschlicher Natur ist, nicht in Hollywood entstanden ist, nicht in unserer Fantasie, sondern die ihre Wurzeln hat in Erfahrungen von Menschen, die dich in ihrem Leben erfahren haben und die in deinem Wort begründet ist. Schenke uns dieses Vertrauen zu deinem Wort. Und jetzt bitte ich dich, wenn wir nach Hause gehen, nach dieser langen Serie, lang im Sinne von der Fülle der Information, aber auch der Fülle des Gehaltes an dem, was du uns vorgelegt hast. Du möchtest, dass wir selber entscheiden. Und ich möchte dich bitten, für mich persönlich, dass ich heute und morgen und bis du kommst, die richtige Entscheidung treffe, für mich und meine Familie. Ich bitte dich für jeden, dass er oder sie das Gleiche tut. Öffne unsere Augen. Hilf uns, dass wir ausrichten uns auf dich. Und ich danke dir, Herr, für die lieben Menschen, die du noch viel mehr liebst. Und ich lege jetzt alles zurück in deine Hände. Jeden Abend, jedes Wort, das gesagt wurde, jeder Satz. Und bitte dich, dass aus diesem, was dein Wort ist, etwas wächst in unserem Herzen. Und dass wir Ruhe haben, echte Ruhe in dieser Welt. Ruhe, die nur du geben kannst, indem wir deinem Wort folgen. Und so danke ich dir, Herr, und bitte dich, wenn wir uns wiedersehen, dass es ein freudiges Wiedersehen wird. Und wenn nicht, dann möchtest du jeden Einzelnen segnen auf ihrem und deinem Weg. So freue ich mich, Herr, dass wir nochmal uns sehen können, wenn wir wollen. Und segne uns bis dahin. Und wir loben und preisen dich in deinem Namen.